Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr das hier auch hört. Ja, willkommen zu einem Podcast des Dolphin Strikes. Mein Name ist Micho. Diesmal bin ich wieder in der realen Zeit, anstatt das Chaos in der letzten Woche. Und dementsprechend habe ich auch wieder zwei von uns dabei, nämlich einmal den Tilo. Hallo Tilo.
Moin.
Und einmal Tobi.
Moin.
Ja, und wir wollten schon uns irgendwelche Sachen erklären lassen. Ich würde sagen, wir schneiden direkt in medias res. Wir haben aber gesagt, wir machen das lieber online. Denn Tobi hat uns kurz bevor es hier losging eine ganz, ganz kryptische Nachricht geschickt. Tilo hat versucht, sich einzulesen, hat aber wohl auch nur die Hälfte verstanden. Und ich habe es irgendwie komplett falsch verstanden. Tobi, Shaq Barrett will irgendwas. Was?
Shaq Barrett hat mit seinen Beratern, unter anderem den uns sehr gut bekannten Drew Rosenhaus, gesprochen. Und Shaq Barrett möchte gerne aus dem Retirement zurückkommen und möchte wieder Football spielen. Das ist die große Nachricht, die Dienstag so gegen 16:45, 17 Uhr ins Dolphins-Universum reingeplatzt ist.
Ja, gut. Für wen spielt er denn jetzt? Oder für wen will er spielen? Oder also du hast gesagt, wir haben noch die Rechte an ihm. Also der Vertrag liegt bei uns. Jetzt nur für die Saison oder kann er schon für nächste Saison irgendwo unterschreiben? Oder wie sieht das aus? Klär uns auf, Graf Zahl.
Wenn ein Spieler offiziell während oder vor der Saison mit einem gültigen Vertrag retired, dann ist es so, dass wenn der Herr aus dem Retirement zurückkommt, der Vertrag, der in der Zwischenzeit auch retired wurde, einfach wieder eingesetzt wird. Das heißt, wenn er jetzt wieder spielen möchte, ist der erste Ansprechpartner, den er hat, wenn er wieder für wen auch immer spielen möchte, sind die Miami Dolphins. Die Trade Deadline ist rum, das heißt, getradet kriegen wir ihn nicht mehr. Wenn er denn jetzt für eine andere Franchise spielen möchte, es wird spekuliert, dass da die Eagles im Hintergrund sind. Er hat mal irgendwann gesagt, wenn er wiederkommen würde, dann würde er das in erster Linie für die Tampa Bay Buccaneers machen. Aber das erste Zugriffsrecht auf den Spieler Shaq Barrett haben die Miami Dolphins, weil die Miami Dolphins mit Shaq Barrett einen gültigen Vertrag haben. Der müsste erst aufgelöst werden, bevor er für irgendwen anderes spielen kann.
So, soweit der Stand der Dinge, Tilo. Jetzt mal ganz abgesehen davon, was man davon hält, ob Shaq Barrett, oder ganz abgesehen davon, ob man das glaubt, dass Shaq Barrett wirklich zurückkommen möchte oder nicht, würdest du Shaq Barrett jetzt dann gerne bei den Dolphins haben oder würdest du sagen, nee, geh woanders hin, egal wie, aber geh woanders hin?
Ja, das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage. Also ich war von der Verpflichtung von Shaq Barrett eigentlich ziemlich begeistert. Ich fand die Kondition gut, ich fand den Spieler an sich gut. Man muss natürlich gucken, also jetzt einfach den Vertrag wieder zu aktivieren für seine, das sind glaube ich noch gut 8 Millionen Dollar, die da offen sind, natürlich nicht. Also das ist ja Quatsch. Da müsste man natürlich diesen Vertrag irgendwie auflösen und dann glaube ich nicht, dass er bei uns einen neuen unterschreiben würde, weil den jetzigen Vertrag, wenn ich das richtig verstanden habe, und deswegen habe ich eben so ein bisschen gestruggelt vor der Sendung, beziehungsweise vor unserer Folge, wenn wir den jetzt einfach aktivieren, den Vertrag, dann stehen ihm ja unfassbar hohe Garantien zu und dafür würde ich ihn jetzt nicht mehr verpflichten. Dafür ist einfach die Saison schon über die Hälfte rum. Das heißt, man müsste auch diesen Vertrag auflösen und dann ist halt das, was Tobi gesagt hat, dann glaube ich, will er halt auch nicht zu uns. Das könnte so ein bisschen Kalkül dahinter stecken. Der Spieler rein im Vakuum aus dem Sommer her, ja, jetzt glaube ich, ist das für uns aber durch. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dazu ist dann auch schon zu viel passiert und ja, da wird irgendein Kalkül hinterstecken. Ich glaube nicht, dass wir ihn im Trikot der Dolphins sehen werden.
Gut, Tobi, dann habe ich jetzt tatsächlich zwei Fragen an dich. Erstens ist die Frage, wenn wir den Vertrag jetzt wieder aktivieren, ich meine, wie gesagt, du bist Graf Zahl. Wie viel würde uns das wirklich kosten für die Spiele oder sonst irgendwas? Und dann wäre die Frage, kostet es uns irgendwas, wenn wir den Vertrag auflösen? Kostet uns das irgendwas? Und dann natürlich ist deine Meinung auch gefragt.
Es kostet uns nicht mehr oder weniger, als es uns schon gekostet hat. Weil er steht derzeit mit, ich glaube, 1,5 Millionen Dead Cap schon in den Büchern. Es sind 1,1 Millionen. Ich habe es gerade nochmal on the fly nachgeguckt. Das heißt, das, was er uns kosten würde, wenn wir den Vertrag auflösen würden, haben wir für ihn schon bezahlt. Und was er uns darüber hinaus kosten würde, gut, an reinem Bargeld, also er hat ja ein relativ hohes garantiertes Gehalt bekommen, das er beim Signing schon bekommen hat. Das heißt, reines Bargeld würde er dann nur die Spieltagschecks bekommen. Das wäre jetzt also nicht so viel. Was man aber gucken müsste, und da bin ich mir tatsächlich auch nicht ganz sicher. Er hat ja jetzt 11 Spiele verpasst. Das heißt, 11/17 des Vertrages, den er da vor der Saison unterschrieben hat, hat er ja jetzt gar nicht ausgeführt. Ob das jetzt dazu führt, dass man diese 7 Millionen, die er in einem One-Year-Contract damals unterschrieben hat, voll wieder in die Bücher bekommt oder eben nur einen gewissen Teil davon oder 6/17, 7/17, was auch immer. Da bin ich mir ganz ehrlich nicht sicher. Und da ist sich auch die Dolphins-Bubble auf X nicht so ganz sicher, was uns das jetzt tatsächlich dann wirklich kosten würde, wenn er für uns nochmal spielt. Aber sind wir mal ganz ehrlich, der Spieler kommt frisch aus dem Retirement. Selbst wenn der durch seine Zeit jetzt von Juli an, wo er bei uns gekündigt hat, durchtrainiert hat und fit ist, dann werden wir mindestens 2 bis 3 Wochen brauchen, um den NFL fit und spielfähig zu bekommen. Das heißt, wenn wir von einem Shaq Barrett reden, dann reden wir von einem Shaq Barrett höchstens für 3 oder 4 maximal Saisonspiele. Also ich rechne nicht damit, dass der vor dem 22.12., wenn wir gegen die 49ers spielen, auch nur annähernd wieder so weit sein kann, dass er in die Mannschaft zurückkehren könnte. Also Green Bay sowieso, ne, da ist Mannschaft wahrscheinlich schon geflogen, das ist völlig illusorisch. Dann am 8.12. gegen die Jets sehe ich auch nicht. Und ob er dann in Houston, das wäre knapp in 2,5, 3 Wochen, wieder spielen könnte, halte ich dann doch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also man wird sehen, das ist zwar eine nette Idee, dass er jetzt wiederkommen möchte, aber schwierig, ganz schwierig.
Also jetzt mal den Prozess betrachtet. Angenommen, er kommt wieder in Form und so weiter und so fort. Und wenn du es sagst, wir reden hier von 3, 4 Spielen plus eventuelle Playoffs. Und er bringt uns tatsächlich dann in die Playoffs. Hat sich das Ganze dann gelohnt, Tino? Oder würdest du sagen, nee, immer noch nicht. Das ist auch dafür nicht.
Naja, wenn wir jetzt von der Timeline von 3, 4 Spielen ausgehen, dass er dann wieder spielt, dann bringt er uns nicht mehr in die Playoffs. Weil entweder ist das Kind dann buchstäblich schon in den Brunnen gefallen oder wir reiten jetzt diese Welle, auf der wir uns hoffentlich im Moment finden, weiter. Denn wenn wir in die Playoffs kommen wollen, müssen wir aus den nächsten 4 Spielen mindestens 3 gewinnen. Da gibt es für mich kein Wenn und Aber. Wir müssen jetzt ganz, ganz schnell auf die 500 kommen. Da müssen wir halt diese Woche schon anfangen. Und ich glaube, wenn in 3, 4 Spielen erst wieder da wäre, da müsste man jetzt wirklich genau, und das hat Tobi schon gesagt, echt in die Zahlen reingucken, was er uns dann kostet, was er uns bringt. Wir können ja immer noch irgendwie hoffen, dass Bradley Chubb dann auch mal irgendwann wieder da ist in 3, 4 Spielen. Ein Chubb Robinson ist im Moment auf dem aufsteigenden Ast. Die Entwicklung ist durchaus positiv. Also ich finde da, wenn er jetzt sofort da wäre, würde ich sagen ja, aber vielleicht erst in 4 Spielen, dann sind das noch maximal 3 Spiele, die er uns für uns da ist, vielleicht nur 2, dann hat sich das auch erledigt. Also, ich glaube nicht.
Ich sehe das so ähnlich. Ich bin da irgendwo bei euch. Zusätzlich habe ich aber noch die Komponente, ich finde es einfach nur unverschämt und dreist, wie er sich zu Saisonbeginn meiner Franchise gegenüber verhalten hat. Das kann er meinetwegen mit den Bucks machen, aber nicht mit den Dolphins. Ja, ich weiß, sehr viele Öms. Aber das stört einfach. Und das stört mich. Und selbst wenn er fit wieder zurückkommen würde, würde ich sagen, weißt du was, bleib, wo der Pfeffer wächst. Das ist dasselbe, was ich damals gesagt habe, als das Gerücht rumging, dass Jadeveon Clowney zu uns kommen, nicht zu uns kommen wollte, weil wir ihm nicht gut genug wären. Deswegen habe ich da gesagt, ich will den Kerl auch nie wieder haben. Das ist einfach so. Aber, Tobi, gibt's denn dann irgendeine Möglichkeit, noch irgendetwas für uns rauszuholen aus der ganzen Shaq Barrett-Geschichte, wenn er dann zum Beispiel zu den Eagles gehen sollte? Oder sagst du, nee, entweder wir aktivieren, also entweder wir lassen ihn los oder aber und kriegen gar nichts oder aber wir bestehen auf dem Vertrag und gut ist.
Wie gesagt, wir müssten, wenn wir uns dafür entscheiden, dass er nicht für uns spielen soll, dann müssten wir den Vertrag auflösen. Das, was wir eh schon in den Büchern für ihn stehen haben, diese 1,1 Millionen ständen da eh. Und dann hätten wir kein Zugriffsrecht mehr. Dann würde er offiziell dann die Waiver durchlaufen. Bei Shaq Barrett kann man davon ausgehen, dass man gucken muss, ob es eine Franchise gibt, die den Vertrag dann durch einen Claim wieder aufnehmen möchte und Shaq Barrett dann für einen eventuellen Playoff-Run oder für einen eventuellen was auch immer dann wieder zu installieren. Und wir gucken in die Röhre. Also muss man gucken. Ne? Also lohnt sich jetzt für Mannschaften, die nicht in die Playoffs kommen, gar nicht. Aber gerade für Teams, die sich ein bisschen was auch in der in den Playoffs oder im Playoff-Run ausrechnen, wäre Shaq Barrett natürlich eine erhebliche Verstärkung. Also ich gehe davon aus, wer nicht für uns spielt, irgendwer wird den nehmen und für irgendwen wird er spielen, aber dann ohne, dass wir was davon hätten.
Ja, Tilo, das wäre jetzt die Frage. Die NFL ist ein Business. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber man hört immer wieder mal Geschichten, dass man sich in der NFL dann doch kennt, dass man doch irgendwo eine Familie ist, ein geschlossener Kreis ist. Kannst du dir vorstellen, dass wir sagen, wir lösen zum Beispiel den Vertrag auf, wissen aber, dass er dann zu den Eagles geht und haben dafür dann irgendwie einen Stein im Brett bei den Eagles? Oder zumindest hat Chris Greer bei dem GM der Eagles, dessen Namen ich gerade nicht kenne, einen Stein im Brett? Kannst du dir vorstellen, dass es solche Seilschaften, sage ich jetzt mal, in der NFL gibt? Oder ist das zu sehr Business, sodass das überhaupt nicht zählen würde?
Also ich glaube tatsächlich, das ist zu viel Business. Vielleicht, wenn irgendwann mal, keine Ahnung, es ist ein Spieler von den Eagles, ist auf dem Trademarkt und es bieten zwei Teams, eins sind davon, wir bieten beide einen Siebtrunden-Pick und unser Siebtrunden-Pick ist ein Spot niedriger als der andere, dann vielleicht, aber nee, glaube ich nicht, ist Business, das spielt keine Rolle. Genauso, du hast ja auch schon gesagt, dass du hast so ein Geschmäckle bei Shaq Barrett, geht mir ähnlich, aber aus unserer europäischen Sicht, also ich finde halt, die NFL ist so ein Business, Spieler werden jeden Tag rausgeschmissen und die Spieler, die halt, sag ich mal, ein bisschen höher in der Nahrungskette stehen, drehen halt diesen Spieß vermehrt um. Das kann man gut finden, kann man schlecht finden. Wir sehen das an Jalen Ramsey, wir sehen das an Tyreek Hill. Die Spieler, die mehr Macht haben, die drücken den Franchise so ein bisschen die Pistole auf die Brust. Und Spieler, die keine Macht haben, weil sie halt irgendwie Borderline-Roster-Spot haben, die werden halt in jeder Saison fünfmal von irgendeinem Team rausgeschmissen. So funktioniert das da drüben nun mal. Und Shaq Barrett hat sicherlich einen Move gemacht, den niemand irgendwie aus unserer Sicht cool finden kann. Und ich finde das auch nicht strebenswert, so zu handeln. Das Problem ist aber tiefergehend. Ich meine, ne, wie kann jemand, der seine Karriere aus freien Stücken beendet, trotzdem noch gut 1,2 Millionen dafür kriegen? Das funktioniert halt nicht so. Da fängt das Problem halt an. Aber das System können wir nicht verändern. Und um deine Frage kurz nochmal zu beantworten, ich glaube nicht, nein. Da haben wir keinen Stein im Brett. Das ist einfach Business. Und wir hätten auch keinen Stein im Brett, weil wir unseren ehemaligen Defense-Koordinator auch zu den Eagles abgegeben haben. Das war auch alles nicht so ganz koscher, glaube ich.
Ach, darüber kann man natürlich auch streiten. Tobi, du hast dann aber gesagt, es gibt noch weitere News, die sich natürlich auch ein bisschen auf das Spiel gegen die Packers beziehen. wenn ich das richtig mitbekomme, sag mal, was hast du noch für News mitgebracht?
Also, wir haben, ich glaube, gestern oder heute auch offiziell unseren Guard Isaiah Wynn wieder aktiviert für das aktive Roster. Er trainiert ja schon seit 14 Tagen mit und scheint jetzt wohl wieder so weit zu sein, dass er zumindest ins 53er Roster kommen darf. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass der Donnerstag gleich startet, damit rechne ich nicht, aber er ist zumindest wieder so weit, dass er wahrscheinlich oder vielleicht im Thursday Night Game einige Snaps sieht. Aufgrund dieser Tatsache, dass wir Isaiah Wynn aktiviert haben, mussten wir natürlich im jetzigen Roster Platz schaffen und haben uns vom Guard Lester Cotton getrennt. Das war der quasi in Anführungszeichen Platzhalter in der O-Line Rotation, der für Isaiah Wynn den Platz in Anführungszeichen freigehalten hat. Und jetzt, wo Wynn fit ist, konnten wir uns von Herrn Cotton trennen.
Gut, jetzt nochmal kurz die Frage, weil, ja, ich weiß, wir haben es schon 10.000 Mal beantwortet, aber ich kann es mir einfach nicht merken. Aktiviert heißt, er ist jetzt im Roster. Das heißt, wir haben vorher schon das Fenster geöffnet, dass er trainieren konnte, Isaiah Wynn. Das heißt, er fängt jetzt nicht bei Null an, sondern er hat irgendwie schon eine Woche oder zwei Training hinter sich. Und wir dürfen nur eine gewisse Anzahl an Spielern doch von der AA wieder zurückholen. Weißt du zufällig, wie weit wir da sind und wie die Regelung da nochmal genau ist, Tobi?
Das ist, wo du es ansprichst, das sind zwei verschiedene Sachen bei Isaiah Wynn und bei anderen Spielern. Isaiah Wynn kommt von der PUP-Liste, nicht von der RA-Liste. Unterschied, bei der PUP-Liste hast du diese Beschränkung auf 8-mal jemanden von der RA-Liste wieder ins aktive Roster zurückholen, nicht. Ich meine aber, dass wir bei 5 oder 6 Moves wären. 5 glaube ich sicher. 6, der 6. ist glaube ich für unseren Longsnapper Blake Ferguson reserviert, der auf der AA-Liste steht und den man wohl dem Vernehmen nach wieder zurückholen möchte. Was mich dann zu einem weiteren Roster-Move führt, weil eben Blake Ferguson noch auf der AA-Liste steht und den Longsnapper der letzten 3 Spiele, Tucker Eddington, wir nur auf dem Practice Squad hatten und 3-mal dann ins Spieltagsroster hochgezogen haben, müssten wir Herrn Eddington jetzt, wenn wir ihn behalten wollten, ins aktive Roster übernehmen. Das tun wir aber nicht. Deswegen haben wir den einen Longsnapper jetzt, Tucker Eddington, entlassen und haben Zach Treiner, einen anderen Longsnapper, wieder ins Practice Squad beordert, dass wir den dann, wie wir das bei Tucker Eddington schon gemacht haben, vor jedem Spiel maximal 3-mal wieder ins aktive Roster befördern können, ohne dass uns ein Roster-Spot abhanden kommt. Bisschen komische Nummer, aber das ist, wie gesagt, ist alles nur so lange, bis Blake Ferguson wieder da ist.
Irgendwie befürchte ich ja, dass Isaiah Wynn heute nochmal Thema sein könnte. Aber Thilo, jetzt haben wir diese ganzen Roster-Moves mit den Longsnappern gehört. Und ja, Longsnapper, jetzt können wir lange drüber diskutieren, ob Longsnapper eine entscheidende Position ist und so weiter. Aber wenn ich mir gerade das Spiel Bears gegen Vikings angucke vom Wochenende, Special Teams sind ja anscheinend doch äußerst wichtig. Was sagst du denn jetzt zu diesen Roster-Moves und dass man so da agiert?
Ja, das ist wieder, wo wir eben waren, schon Shaq Barrett, das ist einfach ein Business, ne? Und Longsnapper und Kicker, wenn man jetzt nicht gerade Justin Tucker heißt, etc., Special Teamer, sind nun mal unten in der Nahrungskette angesiedelt. Da ist es leider ein Rein und Raus, wenn man ehrlich ist. Ob das jetzt A, menschlich fair ist und sportlich so nachzuvollziehen ist, da kann man auch geteilter Meinung drüber sein. Mein Stil ist es nicht. Ich würde da auch lieber einfach Kontinuität haben. Man hat verpflichtet jemanden für Ferguson, der spielt dann da, weil man von ihm überzeugt ist und gut. aber dieses ständige Entlassen rein, raus, das ist nun mal leider so. Gut finde ich das nicht. Ich glaube, im Endeffekt wird das jetzt auch nicht so den riesen Impact tatsächlich haben. Und wenn du gerade mal so das bei den Bears ansprichst, die Fehler, die da gemacht wurden auf Special-Team-Seite, das waren jetzt nicht Longsnapper oder Holder, das war für mich ein Cario Santos, der ziemlich flach schießt, plus halt die Blocks, die nicht sitzen. Und die Blocks, die da vorne passieren, das sind ja meistens gestandene O-Liner oder halt Pass-Rusher auf der anderen Seite des Balles. Das sind ja meistens nicht nur irgendwelche Borderline-Spieler, die gerade so den Kader geschafft haben. Von daher ist es komisch, es hat irgendwie einen Geschmäckler, aber den riesen Impact hat es auch nicht. Wir sollten einfach jetzt nicht mehr punten und dann hat sich's erledigt.
Ja, das wäre doch mal eine gute Strategie.
Genau.
Tobi, gibt es noch weitere News oder sollen wir direkt zum Roundup übergehen?
Da wir über die Verletzung wahrscheinlich im Preview-Teil für die Packers noch reden, haben wir nichts anderes mehr, worüber man berichten müsste.
Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit Roundup an. Und da Tilo gerade eben angefangen hat, kommt es, und ich kam einfach nicht drum herum, bekommt Tobi die erste Schlagzeile. Drama purs. Bears erzwingen mit wildem Finish die Overtime und scheitern aber dann doch an den Vikings.
Ja, also die Chicago Bears wissen auch nicht so wirklich, wo sie hinwollen. Sie haben gegen die Packers relativ gut mitgehalten, haben jetzt gegen die Vikings relativ gut mitgehalten, haben auch bei den Commanders relativ knapp verloren, aber irgendwie schaffen sie es dann doch immer wieder, sich selber ein Bein zu stellen und sich selber so doof anzustellen, dass sie die Spiele einfach nicht gewinnen. Also ich meine, sie stehen jetzt 4-7 in der NFC North und sie könnten mit ein bisschen mehr Glück, Spötter würden sagen, mit ein bisschen mehr Qualität, deutlich besser darstellen. Also was wir so über die Jets sagen, Jets tun Jets-Dinge, Bears tun offensichtlich auch Bears-Dinge. Und da packt man sich manchmal nur an den Kopf und da können einem die Bears-Fans auch echt so im Laufe der Jahre einfach nur noch leid tun.
Aber das ist ja echt fast so, als würde man zum Beispiel Spiele gegen die Arizona Cardinals oder gegen die Buffalo Bills durch ein Field Goal mit Auslauf der Uhr verlieren.
Ja, nee, das nur nicht, ne? Aber das ist das, was bei den Bears passiert, das ist schon tragisch. Ganz, ganz tragisch.
Apropos Field Goal und auslaufende Uhr. Tilo. Chiefs wackeln, aber sie fallen nicht. Knapper Sieg führt die Chiefs Richtung Number One Seed und das immer nur mit Field Goals.
Tja, ein gutes Pferd, ne? Wenn man jetzt bei blöden Sprüchen bleiben würde. Nein, die Chiefs, ich muss zugeben, ich habe von dem Spiel nicht viel gesehen und deswegen fällt mir dann immer so ein bisschen schwierig dazu, wirklich eine fundierte Meinung zu haben. Ich habe von dem Spiel eigentlich so gut wie gar nichts gesehen, außer den Boxscore, und darauf jetzt irgendwas zu erzählen, ist schwierig. Aber es zieht sich ja schon wie ein roter Faden durch die Saison, was man so mitbekommt. Die Chiefs sind offensiv nicht so fancy und beeindruckend wie sonst, aber sie gewinnen ihre Spiele. Darauf kommt es am Ende drauf an. So. In den Playoff geht es sowieso von neuem los. Und ich glaube, die Chiefs werden alles daran setzen, dass sie jetzt diesen First Seed behalten werden. Das ist durch die Niederlage gegen die Bills ein bisschen knapper geworden und man hat immer den Eindruck, dadurch, dass sie halt einfach nicht so überzeugend gewinnen, und es war in fast keinem Spiel bisher so, dass sie irgendwie wackeln, aber sie wackeln halt irgendwie doch nicht, sie gewinnen immer wieder ihre Spiele, aber man kann eigentlich nur hoffen, dass sie dieses Jahr, oder ich hoffe es, dass sie dieses Jahr vielleicht doch eher die Segel streichen, denn so langsam brauchen wir in der AFC nicht die nächsten New England Patriots aus meiner Sicht.
Ja, da gibt's ja auch einige Diskussionen. Ich will jetzt gar nicht mit der Geschichte mit Schiedsrichtern oder sowas anfangen, sondern ich meine, gut, Patriots, wir kennen das aus der AFC East, die haben sie ja lange dominiert. Die AFC East galt vor dieser Saison auch richtig als Pact, also als richtig gehend als Top-Division. Tobi, vor dem Hintergrund, die NFC North dominiert. Lions, Packers und Vikings erobern die Playoffs. Eine Division schreibt Geschichte.
Naja, also das, was die Detroit Lions da momentan auf den Rasen zaubern, ist tatsächlich extremst beeindruckend. Also die liefern Woche für Woche tatsächlich sehr amtlich ab und sind nicht umsonst in der NFC Top-Contender bei fast allen Experten, was so den Super Bowl-Run angeht. Das haben sie sich aber auch mehr als verdient. Also sie haben jetzt, das habe ich mir eben angeguckt, in 11 Spielen 360 Punkte gemacht. Also das ist schon ein Wort. Und die Defense der Lions ist jetzt traditionell auch nicht so schlecht, als dass sie da wirklich strugglen könnten. Also sie gewinnen ihre Spiele ja nicht nur, sondern teilweise sie gewinnen ihre Spiele relativ deutlich. Und gerade wenn die Gegner jetzt nicht so stark sind, dann planieren die da drüber bis zum geht nicht mehr. Natürlich hatten sie auch so ein, zwei knappe Spiele dabei in Houston zum Beispiel oder so, wo sie knapp gewonnen haben, oder bei den Vikings, die ja mit ihrem Defensive Coordinator, der in Miami ja auch nicht gerade unbekannt ist, und einem Spieler, wo es immer traurig ist, wenn man über ihn reden muss, also was AVG da bei den Vikings abliefert diese Saison, ist auch traurig, weil er so gut spielt. Von daher aber, um auf die Lions zurückzukommen, also da klickt alles ineinander, das schnurrt wie ein Uhrwerk, und sie werden zumindest ich rechne damit, dass sie als Top-Seed der NFC ins Playoff-Rennen gehen. Und wenn sie das dann auch wirklich gegen stärkere Teams durchbringen, was sie ja in der eigenen Division schon gezeigt haben, in Klammern, dann haben sie gute Chancen, dieses Mal recht weit zu kommen.
Gut, dann würde ich sagen, war das zum Thema Roundup. Und wir wenden uns was Erfreulichem zu. Unserem Sieg gegen die New England Patriots. Wir haben sie gesweept. Finde ich hervorragend, finde ich herausragend. Ich habe mir gleich schon überlegt, was ich zum Schluss sagen werde. Ich möchte euch aber nicht so viel vorwegnehmen. Deswegen lasse ich euch jetzt erstmal über das Spiel schwadronieren. Tilo, alles, was du zu dem Spiel sagen kannst, darfst du jetzt in den nächsten Minuten unterbringen.
Auch ich finde heute, vielleicht können wir das mal so ein bisschen nicht so als Monologe machen, mal so ein bisschen in einem eher lockeren Gespräch, denn dieses Spiel, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, also für mich war das klingt immer so arrogant, aber irgendwie so Mitte des zweiten Viertels war das Ding schon durch. Ich weiß nicht, ich hatte ganz früh das Gefühl, dass wir offensiv da weitermachen können, wo wir tatsächlich in den letzten beiden Spielen so ein bisschen angeknüpft haben, nur dass wir diesmal die Drives halt wirklich echt gut zu Ende gespielt haben. Das, was Jonnu Smith da mit Tua für eine Connection aufgebaut hat, das ist wirklich beeindruckend, und das konnte man nur hoffen, aber dass es so gut aussieht, hätte ich glaube ich nicht erwartet. Man muss halt so ein bisschen das Level der Competition sehen. Die Patriots waren jetzt nicht der höchste Gegner, das ist uns bewusst, aber es hat einfach wirklich mal wieder Spaß gemacht, das Spiel zu sehen. Und ich war ganz, ganz früh wirklich, war es für mich klar, dass wir dieses Spiel gewinnen. Also da so richtig große Takeaways rauszunehmen, würde ich gar nicht so groß tun. Also vielleicht defensiv, Chop Robinson ist auf einem sehr guten Weg. Offensiv sieht das super aus. Jalen Waddle hatte endlich mal sein Breakout-Game. Da kann man ja gar nicht von sprechen, von einem Breakout-Game. Aber das war sein bestes Saisonspiel. Und genau da müssen wir jetzt anknüpfen. Also das ist alles schön und gut. Jetzt heißt es halt, wir müssen schon einen Blick auf die Packers haben, denn wir dürfen uns da eigentlich keine Niederlage erlauben. Und wenn wir so mal auf die Takeaways gucken, offensiv war das gut. Es ist unglaublich, wie auf einmal die Offensive wieder klickt, wenn man das vergleicht mit den gespielt gegen die Titans oder gegen die Colts. Da gruselt es einen. Defensiv, na klar, am Ende lässt man dann noch diese zwei Touchdowns zu. Der eine war ja auch schön herausgespielt, schönes Playdesign, aber ich glaube, es stand 31-0 irgendwann. Da war das Ding dann auch durch, ne? Und ja, kurz der eine Drive von Skylar Thompson, dass da der Fumble natürlich direkt kommt, das ist irgendwie super unglücklich, aber hat dann ja auch Mike McDaniel sofort wieder reagiert und Tua durchgespielt. Ja, also ich weiß nicht, wie ihr seht das, ob ihr irgendwelche großen Takeaways aus dem Spiel nehmen könnt. Für mich war es ein weiterer Step in die richtige Richtung. Offensiv haben wir nahtlos angeknüpft an dem, wo wir in den letzten Spielen aufgehört haben. Es macht wieder Spaß, uns offensiv zuzugucken. Wir haben da auch durchaus wieder, wir strahlen eine Gefahr aus. Defensiv sind wir einfach ein bisschen gerupft, das ist leider so, aber Chubb Robinson ist auf einem guten Weg und jetzt kommt mit den Packers der Gradmesser. Also in Green Bay bei 3 Grad und Nieselregen, das wird was anderes. Und da kann man meiner Meinung nach gar nicht so viele Schlüsse aus dem New England Spiel rausziehen.
Ja, bevor ich jetzt hier Tobi das Wort gebe, ganz kurz, eine Sache möchte ich tatsächlich unterschreiben. Wir haben tatsächlich in unserer Zeit, als wir grottenschlecht waren, das waren wir ohne Tour, da kann man mit Sicherheit drüber reden, woran es lag, dass wir so schlecht waren. Das haben wir auch lang und breit erzählt, aber wir waren schlecht. Wir haben genau ein Spiel gewonnen. Und das war gegen New England. Das heißt, das einzige Team in meinen Augen, das zu dem Zeitpunkt schlechter war als wir, war New England. Und jetzt mit Tua haben wir einen gewaltigen Sprung nach oben gemacht. Und dann ist es auch klar, dass wir New England einfach dominieren, obwohl die auch einen Sprung nach oben gemacht haben. Aber halt eben nicht so einen großen. Tobi, nimmst du irgendwas aus dem Spiel mit?
Erstmal, um auf deinen Take jetzt einzugehen. Du darfst die New England Patriots mit Jacoby Brissett nicht mit den Patriots mit Drake May vergleichen. Also der macht Rookie-Fehler, klar. Soll er aber oder darf er aus Sicht der Patriots-Fans aber auch machen. Das eine Ding, was er da noch wegwirft, was dann Tyrell Dodson zur Interception fängt, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, oh, wir haben das Ding schon runtergefahren und kriegen es nicht mehr wirklich hochgefahren. Wenn die Patriots den Drive durchbringen, ist es mit Glück ein One-Score-Game und dann geht das große Zittern wieder los. Aber das hat die Defense ja dann noch einigermaßen vernünftig hinbekommen. Ansonsten kann man, glaube ich, dieses Spiel nicht betrachten, wenn man nicht die Tua-Watch einstellt und sagt, was Tua da auch aufgrund der Schwäche der Patriots auf dem Second Level zum Beispiel, in Anführungszeichen, und dem Fehlen eines zweiten vernünftigen Cornerbacks neben Christian Gonzalez. Was Tua da geleistet hat, war Wahnsinn. Und nicht umsonst war er gegen Mitte des zweiten Viertels kurz vor dem Perfect Passer Rating und er konnte machen, was er wollte. Er konnte die Receiver anwerfen, wie er wollte. Er konnte die Connection mit Jonnu Smith melken, wie er wollte. Er hat es geschafft in diesem Spiel. Und das ist für mich, gerade auch im Hinblick auf Green Bay, ein Riesen-Takeaway. Er hat es geschafft, Jalen Waddle aus seinem Formtief wieder rauszuholen. Was Jalen Waddle da teilweise für Bälle gefangen hat und wie er in das Spiel eingebunden wurde, war Wahnsinn. Tua spielt nicht aufgeregt, Tua spielt nicht übermotiviert, sondern Tua strahlt diese Ruhe und dieses Game Managers aus, was wir von ihm wirklich sehen wollten und was wir immer gehofft haben, dass er zeigen kann. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das zeigt er seit seiner Rückkehr aus der Concussion quasi durchgehend. Also klar, er hatte gegen Ende des zweiten Viertels auch so ein, zwei Würfe, wo es dann darum ging, machen wir vor der Halbzeit noch einen Touchdown mehr oder weniger. Da hatte er so ein, zwei Würfe drin, die Interception-worthy waren. Da dürfen wir uns dann bei Kyle Dagger bedanken, dass er den nicht gefangen hat. Aber sonst generell Top 5 der Spiele von Tua, die ich von ihm, glaube ich, in seiner Karriere gesehen habe. Er ist da auf einem richtig guten Weg. Er ist richtig gut dabei. Und wie Thilo schon angedeutet hat, was wahrscheinlich wir gleich mit unserem Gast noch besprechen werden, wenn er das auch in der Kälte zeigen kann und wenn er eine ähnliche Leistung, sie muss nicht so toll sein, wie sie das in der ersten Halbzeit gegen New England war, wenn er das gegen Green Bay auf den Platz bringt, dann sind wir zumindest kompetitiv, dass wir dieses Spiel nicht deutlich verlieren werden. Und das ist ein Takeaway. Das zweite Takeaway, wir haben ein Tight-End-Spiel, was wir mit Jonnu Smith machen können und wie der junge Mann da über den Platz läuft und wie Tua ihn einsetzen kann, ist absolut bemerkenswert und erinnert einen an die Zeiten eines Mike Gesicki zurück, wenn nicht sogar mehr. Also da sind wir sehr gut dabei, dass wir auch dieses Mittel gut einsetzen können und auch bewusst einsetzen. Drittes Takeaway, Play Calling. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Handoff von Tua erinnern könnt, was er da für einen rausgezaubert hat und das ganze Stadion inklusive der Kameraleute verarscht. Also war gut zu sehen, dass sich Mike McDaniel nicht weigert, auch so tief mal bei solchen Spielen in die Trickkiste zu greifen und sowas auszuprobieren. Nächstes offensives Takeaway, Devin Achane ist unser Nummer 1 Running Back. Wir kriegen es nicht so hin und Raheem Mostert ist leider nicht in der Form des letzten Jahres. Das fällt aber nicht so auf, weil wir eben auch Devin Achane gut und vernünftig einsetzen können. Die O-Line ist nicht so schlecht, wie wir sie vor der Saison gemacht haben und wie wir es befürchtet haben. Sollte jetzt Isaiah Wynn zurückkommen und sollte das Ganze nochmal, gerade auch Interior, ein bisschen fester werden, sehe ich auch da positive und gute Ansätze, dass das was werden kann und dass wir da einfach den Ball vernünftig bewegt bekommen. Zu Chop Robinson hat Thilo, denke ich, schon einiges gesagt. Wir haben ihm die Entwicklungsmöglichkeit und die Zeit zur Entwicklung gegeben. Jetzt zahlt er zurück. Er ist unser Nummer 1 Pass Rusher. Er generiert relativ viele Pressures und macht in den letzten Spielen, in Anführungszeichen, gegen schlechte O-Lines natürlich, das muss man dazu sagen. Die Raiders und die Patriots hatten jetzt nicht so was, was man jetzt Bottom 10 O-Line sagen kann, sondern das war somit das Schlechteste, was die NFL auf dieser Position zu bieten hat. Aber er liefert und er tut das, wenn er sich weiterentwickelt, wo wir sagen können, wir haben einen guten First-Round-Pick gedraftet und wenn dann unsere Verletzten wieder kämen oder wiederkommen sollten, dann können wir auch von einem veritablen Pass-Rush reden. Von daher das dazu. Was man vielleicht abschließend sagen muss, Skylar Thompson, man muss es ansprechen. Natürlich, er hatte nur 2 Snaps. Natürlich, es war relativ unglücklich, aber man sieht daran die Bedeutung der Personalie Tua für die gesamte Mannschaft. Tua spielt Top 5 Offense. Tua spielt nicht. Das ganze System bricht in sich zusammen. Also es war im Negativen bemerkenswert, was das ausmachen kann, wenn wir nicht in der Lage sind, unseren Starting Quarterback gefahrlos vom Platz zu nehmen, ohne dass der Backup solche Sachen tut. Und aber ansonsten gegen einen nicht ganz so guten Gegner konstant und konsequent die erste Halbzeit so runtergespielt, wie man sie nicht besser spielen kann, und in der zweiten Halbzeit nur verwaltet.
Ja, der große Vorteil, wenn man zum Schluss ist, ist, dass man auf einige Sachen reagieren kann und einige Sachen noch dazufügen kann. Das erste ist, ich finde es zum Beispiel negativ, wenn das Spiel so sehr auf oder von Tour abhängt. Das ist alles so auf Kante genäht, dass es nur mit den Fähigkeiten, die Tour hat, funktioniert. Und zwar mit diesem sehr speziellen Skillset von Tour. Das finde ich tatsächlich gefährlich. Aber da würde ich gerne gleich auch noch mal drauf kurz zu sprechen kommen. Ansonsten kann ich grundsätzlich sagen, Tobi, du hast angesprochen Jonnu Smith. Ja, ich finde, Jonnu Smith spielt gut. Du hast ihn verglichen mit Zeiten von Mike Gesicki. Um Gottes Willen, bitte nicht. Bitte nicht schon wieder ohne Tight End spielen.
Muss man ganz nicht gar sagen. Besser, habe ich gesagt.
Also ich muss ganz
anders klar sagen. Besser. Ich finde, ihr könnt ihn nicht vergleichen.
Ich muss ganz klar sagen, und das ist mir halt das Wichtige, und das, finde ich, ist auch der große Unterschied zwischen Jonnu Smith und Mike Gesicki. Tight End ist halt eben mehr als ein Passcatcher, also Passcatcher. Tight End muss halt eben, um veritabel seine Position ausführen zu können, auch blocken können und auch bereit sein zu blocken. Auch später, also sprich hinten im Backfield, da ist er ja derjenige, der in der Regel noch eher blockt. Auf dem Second Level, ja, oder hinten tief. Und das macht Jonnu Smith tatsächlich gut. Also deswegen wollte ich halt eben diesen Vergleich mit Mike Gesicki halt eben nicht haben. Mir kommt bei all dem aber tatsächlich etwas zu kurz. Und zwar ein Spieler, den wir lange Zeit kritisiert haben, der aber in dieser Saison oder zuletzt zumindest wirklich ein Ausbund an Konstanz ist. Und das ist Jason Sanders. 15 der letzten Extrapunkte, meine ich, oder waren es der letzten Field Goals? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall leistet er sich im Moment keinen Fehler. Und das ist auch ein Garant dafür, dass wir in Ruhe und ja, souverän unsere Spiele, zumindest gegen so vergleichsweise schwache Gegner, gewinnen. Das heißt, Jason Sanders ist jemand, den muss jeder irgendwie, finde ich, vor Augen haben. Der ist ein großer Bestandteil, finde ich, unseres derzeitigen Laufs. Aber apropos Lauf, ich habe es gerade eben gesagt, Tua, wir sind sehr auf Tua angewiesen, denn Tyler Huntley, denn Skylar Thompson kommen mit dem System nicht so klar, auch weil natürlich das Niveau irgendwo fehlt. Jetzt ist natürlich ein Starting Quarterback oder ein ehemaliger Starting Quarterback der NFL zu Veteran Minimum erhältlich, den man als Backup verpflichten könnte, der genau sowas in solchen Situationen ausmerzen könnte. Und ich weiß, über ihn gibt es viele Diskussionen. Ich persönlich finde ihn ja gar nicht so schlecht, wie er immer gemacht wird. Die Frage ist, was ihr dazu sagt. Die Rede ist natürlich von Daniel Jones, Tilo.
Ich wusste, dass wir da heute noch irgendwann drauf kommen werden auf diesen Namen. Also mal eine böse Vorahnung. Nein, aber du hast natürlich recht. Zwei Seiten. Einmal, unser Backup-Play war nicht ausreichend und man muss wirklich sagen, und ich bin da voll bei dir, das kann es eigentlich nicht sein, dass wir einen so großen Drop-Off sehen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Also so groß darf ein Drop-Off nicht sein, wenn der Rest des Teams eigentlich kompetitiv ist. Ne? Das darf auch mit einem Skylar Thompson und einem Tyler Huntley, hätte das eigentlich besser aussehen müssen, war aber nicht der Fall. Jetzt ist wieder diese Henne-Ei-Diskussion, woran lag es. Ist Tua doch einfach so viel mehr, als wir uns vielleicht eingestehen wollten oder einige? Oder ist es irgendwie das Coaching, was einfach nicht passt? Ist Daniel Jones, Rückfrage, ich habe es nicht verfolgt, er ist durch die Waiver durch, ne? Das heißt, wir würden den Vertrag nicht aufnehmen.
Richtig, er ist durch den Waiver durch.
Er ist durch den Waiver durch, wir würden ihn zum Veteran Minimum verpflichten können, wenn er das unterschreiben würde. Das glaube ich nicht, dass er das tun würde. Und damit hat sich's für mich auch, glaube ich, schon erledigt. Also fürs Veteran Minimum ihn zu holen, jetzt noch, wenn wir dann gegen Green Bay gewinnen sollten und 6-6 stehen, dann könnte nämlich noch was gehen, dann würde ich sagen, ja. Aber ich glaube, Daniel Jones, ich kenne jetzt wieder den Vertrag nicht so genau. Hat Daniel Jones was davon, dass er mehr haben will? Oder ist es wie bei Russell Wilson, der komplett eigentlich alles bekommt von den Broncos und deswegen bei den Steelers fast umsonst spielt? Da kenne ich jetzt Daniel Jones' Vertrag nicht so genau.
Der Vertrag wurde komplett aufgelöst. Und ich meine, Tobi, korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe, er darf quasi... Oder nee, das ist quasi das Gehalt für die Saison, egal wo er spielt oder so, ne? Irgendwie sowas war das.
Ja, richtig. Also er hat ja schon gewisse Garantien im Vorfeld bekommen und er hat ja auch schon gewisse Zahlungen bekommen, die da natürlich behalten. Das ist klar. Ne? Bist du fertig, Thilo?
Ja, dann dazu ist es die Frage, wird halt was, also wird es halt verrechnet, wird es angerechnet? Also hat Daniel Jones, wenn er sagt, er will für 6 Millionen spielen, dann kriegt er trotzdem nicht mehr, weil das mit seinem Geld von den Giants praktisch verrechnet wird, als neuer Arbeitgeber? Oder ist es halt so wie bei Russell Wilson, der nur das Minimum bekommt, weil er den Rest von den Broncos bekommt und er hat ja nichts davon, weil er eh nicht mehr kriegen würde? Das ist die Frage. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei Daniel Jones jetzt aussieht. Um es abzuschließen, fürs Wettminimum ja, würde ich machen, wenn wir gegen die Packers gewinnen. Ich glaube aber, Daniel Jones sucht eine Starterrolle, der will sie nochmal ins Schaufenster stellen irgendwo. Und die Raiders bieten sich da ja an.
Boah, also, da Tobi jetzt gerade mal nichts gesagt hat, um die Pause zu überbrücken. also, wie gesagt, ich bin ja tatsächlich einer, der Daniel Jones für nicht so gut hält, für nicht so schlecht hält. Ich möchte dazu sagen, mich am Anfang seiner Karriere, da hat er alle verblüfft mit seinem herausragenden Deep Ball und hat wirklich ganz, ganz hervorragende Pässe angebracht. Und da war Ball Security immer ein Thema. Und dann wurde er umgeschult zu einem sehr mobilen Running Back, hat seine Fumbles, seine Fumbleritis in den Griff bekommen, aber hat dadurch so ein bisschen die Deep Balls weggelassen. Die hat er jetzt zuerst in dieser Saison wiederentdeckt und hat auch wieder mit Deep Balls gearbeitet, wo alle Welt geschrien hat, oh, Daniel Jones kann ja tief werfen. Ja, Donnerwetter. Und Tobi sagt irgendwas mit Quarterback, anscheinend habe ich mich gerade eben versprochen, ist auch egal. Tatsache ist, mich erinnert die ganze Situation irgendwie an die Situation Ryan Tannehill, der ja auch so einen richtig guten Deep Ball hatte und mobil war. Und dem aber, wo immer jeder sagte, wie der kann tief werfen, wie der kann laufen. Da waren sie ja nachher bei den Titans alle total überrascht. Und wo Tilo jetzt gerade sagt, die Raiders, naja, die Raiders Offense ist so dysfunktional, dass man sich da eigentlich ins Schaufenster stellen kann. Ist meine Ansicht zumindest. Und angeblich sind die Dolphins ja 1 von 5 Teams, das eben großes Interesse an Daniel Jones hat. So, und ich glaube, jetzt ist Tobi so weit, dass er auch was sagen kann.
Wäre ich auch vorher schon gewesen. Ich hatte nur gewartet, ob du noch was sagen möchtest. Die Frage für mich ist, wie viel geringer ist dieser Drop-off bei Daniel Jones? Ich sehe zum Beispiel nicht, dass ein Daniel Jones unser System so einigermaßen vernünftig implementieren könnte, als dass er uns groß helfen könnte. Das ist so meine Fragestellung. Das kann ich mir irgendwie nicht wirklich vorstellen. Also wenn er Starter werden will, ist er bei uns sowieso falsch. Er müsste dann mit dem Verdacht darauf unterschreiben, dass mit Tua wieder irgendwas ist. Und so einen Backup-Quarterback will ich nur wirklich nicht haben, der darauf hofft, dass sich der Starter irgendwas tut. Von daher, ich sehe den Fit nicht für uns als Dolphins, als dass der uns so großartigen Mehrwert bringen würde für das, was er uns in Anführungszeichen kostet, im Sinne von, wir müssten ja dann auf Skylar Thompson verzichten, gerade auch off-field, aber schwierig. Also mir würden da andere Alternativen einfallen als einen Daniel Jones, ehrlich gesagt. Und nur weil er günstig ist, heißt das nicht, dass er uns was bringen würde.
Gut. Was natürlich mit einem, also wir haben ja gerade über die Backup-Situation geredet. Aber wenn man sich mal in der NFL umguckt, was mit Backups möglich ist, man gucke mal zu den Dallas Cowboys, dann frage ich mich doch, wo das Problem liegt. Denn mir kann keiner erzählen, dass Cooper Rush so viel besser ist als Skylar Thompson oder so viel besser als Tyler Huntley oder Tim Boyle. Oder ist das so, Tilo?
Nee, das ist, du hast schon recht. Also gut, das ist jetzt ein Spiel gewesen. Aber das sagte ich ja auch schon. Also warum dieser Drop-off so stark zu sehen war, als Tua eben verletzt nicht für uns zur Verfügung stand, das ist ein Punkt, das hast du schon angesprochen, den muss man kritisch hinterfragen und da muss man wirklich schauen und auch überarbeiten, woran liegt das? Also entweder ist es halt wirklich, dass Mike McDaniel da in seinem Coaching durchaus begrenzter ist, als wir gehofft haben, oder ist es halt so, dass eben wir jetzt ein System implementiert haben über die Offseason, das einfach nicht anders umzusetzen ist, aber dann hätte man halt als Coaching-Staff schon eher reagieren müssen und hätte einen zweiten Quarterback da installieren müssen, der das eben kann. Ich meine, Skylar Thompson ist jetzt wie lange bei uns? 3 Jahre, ne? Da könnte man das erwarten, dass wenn er die Fähigkeiten hat, das auch so umsetzen kann. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Das ist so ein bisschen aufrütteln für uns alle gewesen. Ich hätte das auch nicht erwartet. Also wenn wir ehrlich sind, aus diesem Stretch, Titans, Colts, was hatten wir da noch für Spiele? Ich habe es Gott sei Dank schon alles verdrängt, was für Niederlagen. Patriots. Ja, die haben wir ja gewonnen, aber was für Niederlagen hatten wir da noch? Seahawks waren, glaube ich, noch dabei. Okay. Ja, das war schon erschreckend. Also da muss man sich ja in der Offseason hinsetzen und gucken. Das ist jetzt, glaube ich, zu groß und ich hoffe dann immer noch auf einen neuen GM, aber das wäre jetzt auch ein anderes Fass aufzumachen. Wenn man der Meinung ist, Daniel Jones gibt uns ein bisschen mehr und er unterschreibt fürs Wettminimum, probiert's. Man probiert so viel, warum nicht?
Also, um da ganz kurz drauf einzugehen noch, wir eiern jetzt lange Zeit immer wieder drumherum, aber jeder von uns hat ja eine Meinung. Und dann möchte ich meine Meinung einfach nur kurz loswerden. Ich glaube, das Kernproblem ist tatsächlich die O-Line. Man gucke sich die Lions an, die tatsächlich mit Jared Goff eigentlich auch einen limitierenden Quarterback haben und die über eine sehr starke O-Line angefangen haben und auch weiterhin eine extrem starke O-Line haben. Das darf man nicht vergessen, sowohl was das Laufspiel als auch was das Passspiel angeht. Da kommt die Offense nämlich her. Und wir haben halt eine total schwache O-Line. Und die einzige Möglichkeit, diese O-Line zu umgehen und mit dieser O-Line wirklich zu arbeiten, ist dieser schnelle Release von Tua. Und der ist einzigartig in der NFL. Ein Backup nur mit diesem schnellen Release und trotzdem noch der Genauigkeit von Tua zu bekommen, ist fast unmöglich. So, und das Problem, das man dann hat, ist, sobald dieser schnelle Release wegfällt, klickt halt sofort die O-Line und kein Quarterback, der das nicht hat, was Tua hat, kann mit dieser O-Line dann noch irgendwie groß was reißen. Ja, vielleicht kann Daniel Jones ein bisschen besser spielen als ein Skylar Thompson, aber auch ein Daniel Jones wird da massive Probleme haben, eben weil dieses O-Line-Play in meinen Augen die Grundlage sein muss. Und wie gesagt, ich bin eigentlich ein Daniel Jones-Befürworter, glaube aber nicht, dass Daniel Jones uns tatsächlich weiterbringen wird. Es sei denn, Mike McDaniel schafft es, innerhalb kürzester Zeit sein Playbook dementsprechend umzustellen, dass sowohl die O-Line kaschiert wird, als auch Tuas Fähigkeiten nicht unbedingt benötigt werden. Und ich glaube, das ist halt nicht so einfach möglich, vor allen Dingen nicht so schnell. Und vor dem Hintergrund, wenn man bedenkt, dass Mike McDaniel ja auch länger gebraucht hat, um dieses System für Tua zu finden und zu installieren. Das ging ja auch nicht von heute auf morgen. Ich bin begeistert davon, dass er es gefunden hat. Und ich kritisiere ihn dafür, dass er es nicht umstellen kann. Ich weiß aber auch, zumindest nach meiner Erfahrung und dem, was ich sehe, und nochmal, da hat, glaube ich, jeder, der in der NFL jemals gespielt hat oder auch nur ansatzweise irgendwie in der Highschool-Position-Coach war oder was weiß ich, wie, keine Ahnung. Die meisten haben halt mehr Football-Sachverstand als ich. Von daher ist das alles viel Dummgelaber, was ich sage. Aber so sehe ich das. Deswegen sage ich ganz klar Meinung, ne, an der Stelle. Ich weiß nicht, jetzt dürft ihr gern noch was dazu sagen. Und ich glaube, dann können wir das Spiel gegen die Patriots und die Folgen auch langsam abhaken. Tobi, möchtest du noch was sagen?
Ich bin soweit wunschlos glücklich. Meine Jubelarie gegen einen schwachen Gegner habe ich losgelassen. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die Packers und ich bin wahnsinnig gespannt, was das im Thursday Night Game werden wird.
Gut, Tilo, hast du noch
was? Nee, ich würde das unterstreichen, was du gesagt hast. Das kann man wunderbar so stehen lassen und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein in die Preview.
Ja, und dann bin ich mal gespannt, wer unser Gast sein wird. So, und wie wir es jetzt angekündigt haben, darf ich ganz herzlich den Julian begrüßen. Ja, wir freuen uns besonders, dass es geklappt hat, da die Zeit bis zum nächsten Spiel ja relativ kurz ist. Und ich mache diesmal nicht den Witz, dass Julian irgendwie ein Fan der Bears ist oder so, denn Tobi findet das ja relativ blöd, sodass er das nicht fortführt. Also, Julian, du bist Fan der Packers.
Genau, Grüße in die Runde von mir. Hi, ich bin Julian, Fan der Packers und Mitglied auch der Packers Germany, dem Fanclub der Packers bei uns in Deutschland. Und ja, wenn mich nicht alles täuscht, tatsächlich einer der größten Fanclubs eines NFL-Teams, den es in Deutschland gibt. Und ja, ihr findet uns eigentlich da, wo es euch wahrscheinlich auch überall zu finden gibt, also bei Social Media, unsere Homepage packers-germany.de. Wir haben auch einen eigenen Podcast, Packers Talk Germany, wo wir ja versuchen, zweimal die Woche auch Folgen aufzunehmen, immer so ein bisschen eine Review auf das vorangegangene Spiel und dann auch immer mit einem Enemy Territory, so ein Ausblick auf das dann kommende Spiel. Ja, das ist so ein bisschen die Vereinsarbeit, die wir an der Stelle leisten und versuchen auch immer so ein bisschen Charity-Aspekte jedes Jahr noch mit einzubringen, also ob das Verlosungen sind, Gewinnspiele etc., also auch auf der Ebene viel zu machen und ja, sind, glaube ich, als Verein relativ breit aufgestellt und ich selbst bin jetzt seit, das muss ich überlegen, ich glaube knapp 3 Jahren Mitglied der Packers Germany und seit etwas mehr als einem Jahr jetzt Mitglied im Autoren- und Podcaster-Team und ja, freue mich immer auch über solche Einladungen hier und dann in so einer kurzen Woche jetzt auch direkt gestern aus der Review, heute in der Preview. Ja, schauen wir mal.
Wie wird man denn Packers-Fan? Ich glaube, am Wetter kann es ja nicht liegen, oder?
Nee, am Wetter kann es nicht liegen. Also die NFL hat mich in ihren Bann gezogen, schätzungsweise so 2012 würde ich vermuten. Also ich bin jetzt 28 Jahre alt. Damals dann noch ja den Super Bowl nachts alleine zu Hause geguckt und morgens dann in die Schule gegangen, übermüdet. Und dann macht man sich so ein bisschen seine Gedanken über die Liga, fand den Sport ziemlich interessant. Am Anfang schwierig vielleicht zu durchblicken, aber nach einer Zeit dann doch hängen geblieben. Und irgendwie auch relativ schnell bei den Packers einfach hängen geblieben, weil ich dieses Vereins- bzw. Konstrukt dieses Teams sehr mag, weil es doch das ist, was so dem europäischen Sport irgendwo als nächstes kommt. Also da steht kein alleiniger Owner mit Milliarden dahinter, der so ein bisschen das Team steuert, sondern das ist eben ja ein Team der Fans, der Mitglieder. Und das hat mich frühzeitig irgendwo angesprochen. Und ja, natürlich kann man es auch nicht leugnen, dass natürlich der Erfolg durch die jahrelange Anwesenheit von Aaron Rodgers auf Quarterback dann ihr Übriges dazugetan hat, weswegen ich dann quasi bei Green and Yellow geblieben bin.
Dann nimm uns doch mal ein bisschen mit durch eure Saison. Wie ist die Saison bisher so gelaufen? Seid ihr zufrieden? Und was erwartest du noch so von der Saison? Und was muss passieren, damit du zufrieden bleibst?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also nach Woche 1, als sich Jordan Love im gefühlt letzten Play gegen die Philadelphia Eagles verletzt hatte und so ein bisschen die Situation unklar war, da war man schon fast irgendwie so, ich will nicht sagen, als wollte man schon mit der Saison abschließen, aber wenn sowas dann im Starting Quarterback in Woche 1 passiert, dann guckst du erstmal wenig optimistisch auf die nächsten Wochen. Aber, und das will ich an der Stelle direkt herausstellen, was die Saison unfassbar gut läuft, ist die Arbeit unseres Headcoaches, beziehungsweise vor allem Offense-Play-Caller Matt LaFleur, weil der hat es geschafft, diesen Jordan Love-Ausfall wirklich gut zu kompensieren, mit Malik Willis da 2 Spiele gewonnen hat direkt im Anschluss und Willis dann auch danach noch in einem Spiel gegen die, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, es war gegen die Texans, das Spiel noch nach Hause geholt hat. Also eigentlich als, sag mal, Love-Ersatz 3-0 gegangen ist in der Saison. Und wenn das sein Backup-Quarterback schafft, dann ist das zumindest erstmal eine gute Grundlage auch für die Saison. Ja, insgesamt, wir stehen jetzt 8-3. Das ist aus meiner Sicht erstmal ein guter Start in die Saison, sehr vielversprechend. Aber immer noch mit ein bisschen Luft nach oben. Also gerade jetzt, ich habe Jordan Love schon angesprochen, so ein Blick auf seine persönliche Saison, da ist viel, da sind viele Ups dabei, da sind aber auch viele Downs dabei, viele unnötige Fehler, die er eingestreut hat, viele Interceptions, die leider schon dabei waren, die so ein bisschen, ja, so die wöchentliche Jordan Love Achterbahn war das fast bei uns so in den ersten Wochen. Aber ich hatte jetzt in den letzten 1-2 Wochen so ein bisschen das Gefühl, dass da die Offense etwas konstanter, etwas mehr in so ein Game-Management-Fahrt vielleicht auch reinläuft und das halte ich eigentlich für ganz wichtig, weil in einer kompetitiven NFC, in der wir unterwegs sind, sollten wir nicht uns zu viele Fehler erlauben, weil das sonst rigoros bestraft wird und ja, mit dem Blick jetzt auf den Rekord, wie schon gesagt, 8-3 und mit den Aufgaben, die noch vor uns liegen, ist der Weg in die Playoffs eigentlich mehr oder weniger vorgezeichnet. wenn wir uns da jetzt nicht noch gravierende Schnitzer erlauben. Und ja, das würde ich mir auch wünschen, dass wir da auch von Januar Football in 7 Wochen ungefähr, 6, 7 Wochen sprechen dürfen. Da soll der Weg aus meiner Sicht hingehen und das ist auch gut machbar.
Siege mit Backup-Quarterbacks. Ja, darüber haben wir gerade eben auch schon gesprochen. Thilo, hast du dazu ein paar Fragen an Julian oder grundsätzlich zu irgendwas anderem?
Ich finde es schön, mal mit jemand von Packers zu sprechen. Tatsächlich so ein paar Berührungspunkte aus dem Freundeskreis. Weiß ich, dass ein, zwei euren Podcast ganz intensiv verfolgen. Wenn der das jetzt hört, dann freut er sich, glaube ich, auch. Ich wurde schon gefragt, ob ich bei euch bin. Das habe ich verneint. Wir haben auch gerade einen Austauschstudenten bei uns im Ort, der jetzt gerade das Fußballspielen anfängt, der aus der Ecke kommt. Der ist allerdings Vikings-Fan. Der kommt so aus der Ecke, genau Grenze Wisconsin zu Minnesota und ist deswegen Vikings-Fan. Und ja, die Packers sind natürlich so eine Franchise, die irgendwie allein durch ihr Stadion für mich eine große Anziehungskraft haben. Ihr wisst das, ich bin so ein bisschen Sozialromantiker und Lambeau Field ist halt einfach das Stadion, was ich mal auf jeden Fall irgendwie sehen will, was ich wahrscheinlich aber einfach nicht sehen werde, weil wenn man mal ehrlich ist, so die Amerika-Urlaube, die macht man nicht in Green Bay, so schön die Stadt vielleicht auch ist. Aber die Packers sind halt einfach ein Name und irgendwie in der NFC das Team der Teams, finde ich. Das merkt man auch an der Fanbase, die man in Deutschland oder in der Dachregion so mitbekommt. Und da Aaron Rodgers nicht mehr der Quarterback der Packers ist, kann man oder kann ich ihn auch wieder die Daumen drücken. Das war unter ihm einfach nicht der Fall. Und jetzt, finde ich, ist man gespannt. Beide Teams haben einen jungen Headcoach. LaFleur ist ein bisschen weiter schon als McDaniel. Love hat den großen Vertrag bekommen, genau mit Tua zusammen. Und es ist einfach so spannend, wie Step by Step oder wie die beiden Teams sich im nächsten Jahr zu entwickeln werden. Junge Headcoaches, junge Quarterbacks. Und von mir aus kann man sich im Super Bowl wiedersehen. Am Donnerstag bzw. am Freitag müssen wir mal auf jeden Fall die Oberhand behalten, weil sonst wird es für uns ziemlich dünn. Aber da gucken wir jetzt gleich drauf.
Ja, ist schön, dass du da auch quasi nochmal Tua ansprichst, weil das war ja bei euch auch so ein bisschen wahrscheinlich die Off-Season-Story. Aber ja, die beiden Karrieren haben ja mehr oder weniger parallel gestartet, aber sie hätten ja unterschiedlicher kaum sein können. Dadurch, dass Jordan Love ja 3 Jahre hinter Aaron Rodgers erstmal gesessen hat. Im ersten Jahr sogar nur Quarterback 3 war bei den Packers, also da auch gar nicht das Spielfeld gesehen hat. Wir waren ja damals alle, sagen wir mal, sehr überrascht, als die Packers da an, ich glaube 25 oder 26 haben sie damals den Quarterback gepickt.
Mit uns getradet, ne?
Stimmt,
mit
euch noch ein paar Spots getradet. Und bei euch war ja davor die Saison so ein bisschen, ja, Hater hätten gesagt, Tanking for Tua war das. wobei da die Bengals ja noch dazwischen gekommen sind und dann damals Joe Burrow an 1 genommen haben. Ich war tatsächlich auch, sagen wir mal, etwas überrascht, dass die Verträge der beiden so schnell hintereinander dann veröffentlicht wurden, beziehungsweise fix gemacht wurden. Und auf der anderen Seite aber auch irgendwie wieder gar nicht, wenn man dann nämlich erfährt, wer da nämlich dahinter stand. Und die hatten ja, glaube ich, sogar beide den gleichen Agenten. Und der hat sich an einem Tag, glaube ich, mal richtig die Taschen voll gemacht. da so 2 dicke Verträge einkassiert von den jeweiligen Teams. Ja, ich glaube, die Entwicklung von beiden wird noch relativ spannend zu sehen sein. Bei Tua, so ist es zumindest aus meiner Wahrnehmung raus, kommen wir vielleicht gleich im Spiel dann auch nochmal drauf. Er scheint ja, mit ihm steht und fällt ja anscheinend das gesamte offensive Gerüst der Dolphins, weil ihr habt es ja angesprochen, Siege mit Backup-Quarterbacks, das hat bei euch jetzt nicht so gut funktioniert in der Zeit, als Tua jetzt dieses Jahr gefehlt hat, aber seitdem er ja wieder zurück ist, sieht das Ganze ja schon wieder ganz, ganz anders aus.
Ja, ich würde dazu ganz kurz einhaken, da hast du völlig recht. Für uns ist es so, du hast jetzt in die Preview nicht, beziehungsweise die Review aus dem Patriots-Spiel nicht mitgenommen, für uns ist es immer noch die große Frage, die daraus kommt, warum ist das so? Also ist es wirklich, dass das System so auf Tour zugeschnitten ist und es kann niemand? Oder ist eben Tour für unsere Offensive doch mehr, als viele sich einstehen wollten? Also es war immer so, in der öffentlichen Wahrnehmung hatte man das Gefühl, Tour setzt das System von Mike McDaniel um und er ist ein Zahnrad, aber nur ein kleines Zahnrad. Und mittlerweile hat man den Eindruck, naja, das Zahnrad ist schon doch ganz schön groß oder es ist viel, viel größer, als man sich irgendwie eingestehen wollte, was jetzt wiederum auf das System von Mike McDaniel kein so ein gutes Licht wirft. Da sind wir in so einer Henne-Ei-Diskussion. Aber du hast recht, also seit Tour wieder da ist, ist es offensiv, auch vom ganzen Team-Spirit her, ein neues Team. Also es ist eine ganz andere Situation. Auch die beiden Niederlagen, ich weiß nicht, ob du da was von gesehen hast, gegen Bills und Cardinals, das waren ja keine Spiele, wo man irgendwie nicht mithalten konnte. Haben wir beide durch ein Game-Winning-Field-Goal in der letzten Sekunde verloren. Gegen die Bills sogar, glaube ich, mit seinem Career-Long. Und das auch da hätte man schon gewinnen können. Also es ist schon wirklich unter Tour eine ganz andere Offensive. Und ich gebe zu, ich weiß auch noch nicht so richtig, ob ich das so richtig gut finde, dass es keinen Plan B anscheinend gibt, der funktioniert. Das sorgt auf jeden Fall für Bauchschmerzen, denn die Situation um die Gesundheit, da wollen wir nicht drauf eingehen, das hängt allen Dolphins-Fans zum Ohren raus. Es ist halt, wie es ist. Und ja, wir müssen jetzt an das Green Bay-Spiel gucken, aber das ist ein Thema für die Offseason, für uns auf jeden Fall.
Hast du noch weitere Fragen, Tilo?
Ich würde euch einen Vortrag lassen. Wenn wir aufs Spiel kommen, habe ich auf jeden Fall so ein paar. Aber jetzt so allgemeine zu Green Bay etc. erstmal nicht.
So wie ich Tobi kenne, wird der relativ schnell zum Spiel überleiten. Tobi, dann darfst du.
Ja, ich wollte jetzt auch direkt dann mit dem Spiel anfangen. Um es mal gleich auf den Punkt zu bringen, seid ihr im Running Game One-Trick-Pony und wie sehr zufrieden bist du mit Josh Jacobs?
Ein One-Trick-Pony sind wir aus meiner Sicht nicht. Jetzt rein erstmal auf Total-Sets natürlich geschaut, die spiegeln immer nur die halbe Wahrheit wieder, aber stellen die Packers das drittbeste Run-Game der Liga. Davor liegen nur die Eagles und die Ravens und die fahren das Ganze ja nochmal ein bisschen anders auf, eben auch vor allem mit dem Fokus noch auf den eigenen Quarterback dazu. Ich finde, Josh Jacobs ist aktuell wirklich der Motor der Packers Offense. Also wenn er ins Rollen kommt, dann rollt auch irgendwie diese gesamte Offense, dann macht das Playcalling für Matt LaFleur irgendwie einfacher, dann macht das vielleicht auch die Entscheidung für Jordan Love einen Ticken einfacher, weil sich dadurch auch vielleicht andere Passfenster ergeben. Dadurch, dass Defenses den Run der Packers sehr gut respektieren müssen. Aber One-Trick-Pony wäre mir zu einfach, weil auch die Backups dahinter, das sind jetzt bei uns eher so in Anführungsstrichen No-Names wie Emmanuel Wilson, beziehungsweise bei den Dolphins ja durchaus bekannt Chris Brooks. Auch die haben immer wieder ihre Momente. Und bei Emmanuel Wilson ist es zum Beispiel so, dass der dieses Run-Game der Packers ganz gut mit Läufen auch nach außen ergänzen kann. Das ist so gar nicht unbedingt Josh Jacobs Stärke, der läuft gerne zwischen den Tackles und ich glaube, da ist er sogar der Beste der NFL. Aber so dieses Run-Game auch in die, ich sag mal erstmal in die Horizontale vielleicht auch ein bisschen zu ziehen, dafür ist dann Wilson und oder aber auch die Wide Receiver immer wieder eine Gefahr der Packers. Also ich würde schon sagen, dass das Run-Game sehr breit aufgestellt ist und es ist eigentlich auch die Säule, auf die Matt LaFleur das gesamte offensive Konstrukt aufbauen möchte. Und das funktioniert dieses Jahr vielleicht besser als in all den Jahren zuvor. Deswegen One-Trick-Pony sind wir aus meiner Sicht auf keinen Fall.
Das war aus meiner Sicht eine sehr gute und fast schon perfekte Antwort, weil die Frage war ja schon relativ werten gestellt. Danke, das hat mir sehr geholfen. Das war auch so die Antwort, auf die ich gehofft hatte. Zweite Frage. Wir hatten in den letzten Spielen immer mal wieder Problemchen, wenn es darum ging, die gegnerischen Tight Ends unter Kontrolle zu bringen. Ich meine, ihr habt jetzt Tucker Kraft und Ben Sims, glaube ich, auf dem Roster stehen. Werden die in das offensive Spiel eingebunden? Wie werden die eingebunden? Und siehst du eine Möglichkeit, dass deren Rolle am Donnerstagabend vielleicht eine etwas größere sein könnte?
ist nett, dass du da so eine Schwäche von euch ansprichst. Die war mir so gar nicht unbedingt bekannt, beziehungsweise habe ich da gar nicht so intensiv nachgeforscht, jetzt auch im Bereich der Preview auf das Spiel. Tucker Kraft spielt aus meiner Sicht eine sehr, sehr solide Saison als Second-Year-Tight-End. Ist ja im Draft 2023 von den Packers in der dritten Runde gepickt worden. Da haben sie ja so einen Double-Down auf Tight-End gemacht mit Luke Musgrave und eben mit Kraft. Musgrave fehlt jetzt leider schon den Großteil der Saison verletzt, aber Kraft macht das perfekt, beziehungsweise lässt irgendwie Luke Musgrave da kaum vermissen. Die Titans spielen schon immer mal wieder eine Rolle. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie konstant oder dass Jordan Love den Blick konstant auf seine Titans sucht und Ben Sims ist da eigentlich gar kein Faktor mehr oder weniger im Passspiel, sondern fast eher der die Drecksarbeit auf Titans noch im Runblocking leistet. Aber Kraft insgesamt hat schon viele gute Plays dieses Jahr gehabt, hat das längste Packers Titan Play, ich glaube, seit 10 oder 12 Jahren gehabt. Also der ist auch downfield durchaus eine Bedrohung und kann so ein Spiel dann auch gerne mal an sich reißen. Hat jetzt im letzten Spiel nur 2 Receptions, aber das waren zwei gute. Also mit dem einen ist er zum ersten Touchdown in die Endzone gekommen. Mit dem anderen hat er die Packers an die 1-Yard-Linie geführt. Also der ist schon auf jeden Fall ein Faktor in dieser Offense. Es kommt aber, würde ich sagen, wirklich immer auf den Gameplan drauf an, weil manchmal sieht man ihn wirklich vielleicht auch 2, 2,5, 3 Viertel gar nicht und dann taucht er auf einmal auf. Da würde ich einfach sagen, das ist ja so variabel mit LaFleur die Offense callen kann, so ist es dann in dem Bereich eben auch. Also ob der Tight End ein Faktor sein wird, das können wir vielleicht im Nachgang am Freitag besprechen, ob es dann tatsächlich so war. Aber LaFleur wird sich sicherlich seine Gedanken gemacht haben, da möglicherweise die gleichen Schwachstellen ausgemacht haben wie ihr. Und dann wird er vielleicht ein größerer Fokuspunkt auch sein können. Von der Qualität her kann das auf jeden Fall absolut.
Okay, na, wir hatten gegen die Raiders und gegen die Cardinals da große Probleme mit Trey McBride und, ach Gott, wie heißt er denn jetzt nochmal?
Brock Bowers,
genau. Ja, der hat uns, ich weiß gar nicht, 130, 140 Yards eingeschenkt oder sowas. Also war schon bemerkenswert. Von daher ist da immer die Frage, wie sich das bei uns defensiv so darstellen lässt. Kommen wir mal auf die andere Seite des Balls, auf eure Defensive. Da ist dann natürlich meine erste Frage, wie stellen sich eure Linebacker in der Pass-Coverage an und wie gut könnt ihr das Second-Level verteidigen, wenn Tua wieder massiv auf seine Stärken eingeht und die Bälle durch die Mitte verteilen möchte?
Ja, die Seite des Balles macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Also nicht, weil die Packers-Defense im Gesamten irgendwie schlecht ist. Also ich würde sie als, ich sag mal, oberes Mittelfeld in der gesamten NFL einsortieren. Hatte jetzt gerade gegen die Bears vor 2 Wochen vielleicht einen etwas schlechteren Auftritt. Aber jetzt gegen die 49ers wieder einen grundsoliden. Und da haben auch die Linebacker tatsächlich sehr, sehr gut gespielt. Vor allem, was das Lesen von Gaps betrifft. Im Bereich Passverteidigung, würde ich sagen, sind unsere Linebacker wahrscheinlich schon mit am anfälligsten. Also da kann man sie auf jeden Fall schlagen, gerade wenn man da über die Mitte des Feldes, sagen wir vielleicht Tyreek Hill oder Devon Achane oder eben auch Jalen Waddle gut freigeschemt bekommt, dann sind unsere Linebacker da definitiv anfällig. Da ist Eric Wilson vielleicht so unser bester Linebacker, der spielt aber auch immer mal wieder nur situativ, hatte für Quay Walker übernommen, als der verletzt gefehlt hat, aber seitdem eher wieder so ein bisschen situativ. Aber da fehlt vermutlich auch unser Second-Round-Pick aus diesem Jahr, Adrian Cooper. Der hat aktuell eine Hamstring-Verletzung, bei dem wird es aller Voraussicht nach nicht für Donnerstag reichen. Also wir sind da auch schon etwas dezimiert dann auf der Linebacker-Position. Wenn ich da Mike McDaniel quasi was mit an die Hand geben wollte, dann würde ich ihm sagen, bearbeite die Mitte des Feldes und dann wahrscheinlich eher mit kurzen, schnellen Pässen. Und ja, das wird er wahrscheinlich wissen, weil das ist ja sowieso Tuas Stärke, den Ball schnell zu verteilen, schnell in die Hände seiner Playmaker zu bringen. Also da sind die Packers definitiv verwundbar. Das kann ich nicht leugnen.
Das hört man gerne, wenn da Stärke auf Schwäche trifft oder Stärke auf nicht ganz so gut. Also damit rechne ich wieder stark, weil das seitdem Tua zurück ist, quasi wieder unser Brot und Butter ist und wir da in erster Linie unsere Yards durchgenerieren und auch eben, du hast sie schon fast alle angesprochen, wenn man jetzt noch unseren Tight End Jonnu Smith, der seit Wochen überragend spielt, mit dazu nimmt, dann hast du die Targets quasi schon alle und das wäre auf jeden Fall dann auch ein Key to Win für die Dolphins, da die eigene Stärke auszuspielen und wie du schon sagst, ne, variabel den Ball auf die verschiedenen Receiver, Running Backs oder die Tight Ends zu verteilen. Das, was Tua ohnehin schon seit Wochen macht. Wovor einige unserer Gegner auch immer mal wieder Angst haben, ist der tiefe Ball. Das heißt, wenn Waddle oder Hill ihre Geschwindigkeit ausspielen können. Wie sieht's denn in der tiefen Verteidigung eurer Secondary aus? Gibt's da auch eine Möglichkeit für die Dolphins, da den ein oder anderen Punkt zu machen?
Ich habe das ja eben eingangs schon im Vorgespräch kurz gesagt, also vermutlich wird auch auf der Seite des Balles unser bester Cornerback, Jair Alexander, weiter fehlen. Der leidet ja an einer Kreuzbandverletzung. Da ist nur noch irgendwie nicht so 100% klar, handelt es sich da um einen Riss, Anriss, Teilriss, wie auch immer. Er selbst hat von einem Riss gesprochen. Man geht aber irgendwie davon aus, dass der vielleicht dieses Jahr nochmal wiederkommt. Das finde ich ganz kurios da an der Stelle. Aber der wird definitiv am Donnerstag nicht dabei sein. Und hinter ihm sinkt die Qualität an Cornerbacks doch schon rapide. Da liegt aus meiner Sicht dann so ein bisschen der Fokus drauf, dass vielleicht Xavier McKinney da anknüpfen kann, wo er schon die ganze Saison drauf und dran ist, nämlich gegnerische Quarterbacks zu intercepten. Hat jetzt ja auch am Wochenende seine bereits 7. Interception eingesammelt. Also tief, dann muss es schon, glaube ich, gut sein, dass der Ball da auch ankommen kann, weil das eigentlich in den letzten Wochen so der Part war, den gegnerische Offenses gegen die Packers fast vermieden haben, weil sie wussten, da hinten steht Xavier McKinney, absoluter Ballhawk, Safety, vielleicht Career Year von ihm, was er da bisher hinlegt. Und ja, ich würde eher wahrscheinlich den Dolphins dazu raten, den Ball den Playmakern in Space zu geben und dass sie die Yards nach dem Catch dann erarbeiten, weil ich glaube, da können sie deutlich erfolgreicher sein, als die ein oder andere tiefe Bombe vielleicht zu versuchen, weil das kriegen die Packers tatsächlich einigermaßen gut verteidigt bisher dieses Jahr und maßgeblich eben vor allem durch Xavier McKinney.
Ja, also wenn man in 11 Spielen 7 Interceptions macht, dann ist das schon bemerkenswert. Wir hatten mal mit unserem ehemaligen Spieler Xavier Howard eine Saison, da hatte der, glaube ich, 10. Und das war schon bemerkenswert. Also wenn McKinney da weitermacht, dann ist das wirklich herausragend, was da hinten geschieht. Ich hätte jetzt, weil ich auch den anderen beiden nicht alles wegnehmen möchte, dann keine Fragen mehr.
Dann übergebe ich das Wort wieder an Thilo. Thilo, du hast einige Fragen bestimmt zum Spiel, oder?
Ja, ich würde ganz kurz nochmal dann anschließen. Wir hatten das im Vorgespräch eben ganz kurz schon, aber das bringt ja allen nichts, die hier zuhören. Viele Dolphins-Fans werden bei den Packers nicht so drin sein. Kannst du uns kurz mal, abgesehen von G. Alexander, durch euren Injury-Report führen? Da stehen immer viele Namen drauf, wie bei uns, aber wer dann wirklich wegen was nicht spielt oder doch spielt, das weiß man so aus der Ferne nicht.
Gar kein Problem. Also ich finde, in einer kurzen Woche sollte man auf den Injury Report nicht immer allzu viel geben. Also gerade wenn so der erste Injury Report einen Tag nach dem Sonntagsspiel schon draußen ist. Und ich kann mich ja jetzt auch tatsächlich nur, wir nehmen ja am Dienstagabend auf das beziehen, was am Montag spät noch von den Packers veröffentlicht wurde. Also Jair Alexander eben mit der von mir angesprochenen Knieverletzung hat nicht trainiert und wird aus meiner Sicht auch eben nicht spielen. Genauso Edgewin Cooper mit seiner Hamstring-Verletzung und eben Romeo Dubs, der im Spiel gegen die 49ers eine Concussion erlitten hat. Und da halte ich es für ausgeschlossen, dass der das Protokoll bis Donnerstag durchläuft. Also das sind so die wahrscheinlich drei mehr oder weniger festen Ausfälle, mit denen man schon planen kann, beziehungsweise wo man drumherum planen muss aus Sicht der Packers. Und dann stehen auf dem Injury Report jetzt am Montag noch unser D-Liner Kenny Clark, Josh Jacobs und Elgton Jenkins, aber alle mit einer Non-Injury, eher so als Rest Day, quasi so ein Veterans Rest Day, den die drei da bekommen haben. Also da darf man von ausgehen, dass die definitiv spielen werden. Und dann ist da noch unser Backup-Tight End John Fitzpatrick, Josh Myers, unser Center und unser Tackle Rashid Walker. Die haben bis auf Fitzpatrick alle limitiert trainiert. Ich gehe davon aus, dass sie am Donnerstag spielen werden, weil mir da jetzt aus dem Spiel von den 49ers auch nichts wahnsinnig noch irgendwie aufgefallen ist, dass da noch jemand eine größere Verletzung von sich getragen hat oder mit sich trägt. Von daher gehe ich davon aus, dass die drei von mir angesprochenen, also Dubs, Alexander und Cooper, die Ausfälle sind und alle anderen vermutlich am Donnerstag fit im Lambo stehen sollten.
Ich weiß nicht, wie du unsere Saison so verfolgt hast. Also bei uns ist es so, wir haben eigentlich schon seit Jahren immer wieder das große Thema unserer O-Line, dass das einfach eine Schwäche ist, die wir nicht nachvollziehen können, warum das Front Office die so sträflich vernachlässigt. PFF und viele andere sehen das nicht so. Für mich ist unsere O-Line gerade auf den Guard-Spots einfach nicht wirklich NFL-tauglich. Tours Spiel lässt das immer ein bisschen schöner aussehen, als es ist. Jetzt würde ich deswegen mal fragen, wie sieht denn das defensiv bei euch aus, gerade über den Pass Rush Inside? Was können wir da erwarten, wenn man die Guard-Position direkt angegriffen wird? Ihr habt ja ein paar große Namen auf jeden Fall auf dem Roster. Ein Lucas Senes, ich weiß gar nicht, ist es mehr immer noch Versprechen oder hat er sich mittlerweile gemacht? Vielleicht kann es uns da mal so ein bisschen, ich hoffe mal Mut machen, denn mir graut es immer, wenn ich Teams sehe, die auf einmal da so eine Fülle an Passrushern haben, wo ich nicht glaube, dass wir die auffangen können.
Also an der Stelle kann ich euch aus meiner Sicht leider Mut machen, denn der Pass Rush bzw. die Defensive Line der Packers ist mehr oder weniger die größte Enttäuschung bei uns dieses Jahr. Du hast Lucas Van Ness schon angesprochen, aber da sind noch andere Namen, die damit rumtouren. Also Kenny Clark allen voran als Säule in der Defensive Line schon seit Jahren. Devonta Wyatt, Rashawn Gary, auch beides First-Round-Picks der Packers gewesen. Wyatt war eine Zeit lang verletzt, den würde ich da so ein bisschen rausziehen wollen und hat davor noch relativ gut performt. Aber gerade so die Edge-Rusher, die sind so die größte Enttäuschung, die wir dieses Jahr irgendwie verkraften müssen, weil das da wirklich Spiele gibt, wo man gar keinen Druck auf den Quarterback generieren kann. Jetzt kommt man frisch aus einem 49er-Spiel, wo das nochmal etwas anders aussah. Da würde ich allerdings auch dazu sagen, Backup-Quarterback lädt vielleicht immer so ein bisschen dazu ein, den Ball länger zu halten, dass da vielleicht auch die Defense mehr Zeit bekommt, auch tatsächlich zum Quarterback durchzukommen. Und da graut es mir einfach davor in dem Spiel, weil Tua ist der Quarterback in der NFL, der den Ball am schnellsten los wird. Ich glaube, ich habe heute noch nachgeguckt, im Schnitt sind es 2,3 Sekunden und dann hat er den Ball raus. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass unsere D-Line da schon eine herausragende Performance oder ihre Stärke finden muss, um da überhaupt ein Faktor in diesem Spiel zu werden. Also so rein von dem betrachtet, was ich jetzt übers Jahr von unserer D-Line gesehen habe, kann ich mir vorstellen, dass das für die ein echt langer Abend werden kann, wenn da die Bälle schnell rauskommen und sie eigentlich gar keine Chance haben, in Richtung Tua zu kommen und da irgendwie die Drives durch Sex oder sowas ähnliches zu stoppen. Also das ist so der Part im Spiel, wo ich sage, der kann vielleicht auch dafür sorgen, dass das in Richtung eurer Seite irgendwo kippen kann, wenn da die Defense überhaupt gar keinen Zugriff erhält.
Okay, also würdest du schon sagen, die Stärke ist eher in der Secondary zu finden, auch wenn ein Jaire Alexander ausfällt?
Die Stärke ist aus meiner Sicht gar nicht auf einer Positionsgruppe zu finden, sondern mehr im Scheme von Jeff Heffley dieses Jahr. Das ist ja unser neuer Defense-Coordinator, der dieses Jahr übernommen hat. Unser Alter ist ja, glaube ich, bei euch mittlerweile im Coaching-Staff, Joe Barry. Der ist ja, glaube ich, Linebackers und Run-Game-Coordinator auf der defensiven Seite, wenn ich da richtig informiert bin. Aber ihr könnt mich gerne korrigieren. Der wird sicherlich auch noch wissen, wie man vielleicht so eine Defense der Packers schlagen kann, weil es gibt immer noch bearische Züge, nennen wir es mal so. Also, dass man da immer noch vielleicht dazu geneigt ist, viele Softspots in seiner Zone Coverage zu haben. Aber Heffley hat da schon einen gewissen Turnaround geschafft. Das muss ich ihm definitiv zugestehen. Weist immer wieder kreative Blitzpakete auf. Er blitzt gar nicht übermäßig viel, was wir vor der Saison beispielsweise gedacht haben, dass das so eine Blitzrate von 60-70% vielleicht in Spielen werden könnte, sondern er blitzt eigentlich eher, sagen wir mal, situativ. Aber das funktioniert gerade von der Linebacker-Position sehr, sehr gut. Und darüber generieren wir irgendwie so mit den meisten Erfolg, weil dann kommt vielleicht mal Druck auf den Quarterback, dann kommt der Ball in Momenten raus, wo er vielleicht nicht durch den Wurf durchsteppen kann, und dann stand dahinter ganz oft Xavier McKinney, der dann die Bälle für unsere Seite abfangen konnte. Also positionsgruppenmäßig müsste unsere D-Line eigentlich unser Prunkstück sein, weil da stecken First- und Second-Round-Picks noch und nöcher drin aus den letzten Jahren. Aber das ist es dies Jahr nicht. Deswegen würde ich sagen, wir kommen tendenziell eher übers gesamte Scheme als über eine spezifische Positionsgruppe.
Ja, genau. Also die Namen waren es halt auf jeden Fall. Ne? Also nicht böse gemeint. Ich schaue nicht so viele Packers-Spiele. Schon mehr, weil ihr seid halt oft im Späten-Slot. Da kriegt man dann noch viel mit, wenn Dolphins durch sind. Aber die Namen sind halt auf jeden Fall auf der Seite durchaus beeindruckend, würde ich mal sagen. Und dann ist es ja doch aus unserer Sicht beruhigend zu hören, wenn eure Stärke in Anführungsstrichen nicht so stark ist, weil unsere Schwäche, die O-Line, das ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Gerade Interior, auch wenn vielleicht wir da in Zukunft ein paar Verletzte zurückkriegen werden. Aber das wird für dieses Spiel noch keinen großen Einfluss haben. Wenn wir mal auf die andere Seite des Balls gucken, das wäre auch meine letzte Frage, das ist so ein bisschen Big Picture-mäßig. Die Entwicklung von Jordan Love finde ich ganz spannend. Am Anfang hat er die Zeit gehabt zu lernen, da gab es dann, ich glaube, nach einem Spiel bei den Chiefs gab es auch die ersten Stimmen so, boah, das ist es ja gar nicht. Und dann die ersten 6, 7 Spiele des letzten Jahres hat man auch schon gefühlt den Abgesang in den Medien so mitbekommen, und auf einmal kam der Turnaround zum bestverdiensten Quarterback der NFL mit MVP-Zügen. Wie sieht's denn jetzt in diesem Jahr aus deiner Sicht? Ist es eingependelt, oder würdest du Jordan Love immer noch als Top 5 Quarterback sehen, einfach aus Packers Sicht und ohne mal die ganze Twitter-Bubble, die dann immer zu Extremen neigt?
Ja, Jordan Love hat, glaube ich, in diesem Jahr die Twitter-Bubble, wie du sagst, auch schon wieder extrem gespalten. Also er hat Harakiri-Plays drin, WTF-Momente, wo man wirklich denkt, warum macht er das? Und dann auf der anderen Seite auch wieder Drives, wo er den Ball super verteilt, den Ball schnell rausbekommt, einfache Completions auch nimmt, nichts erzwingt und dann eben auch keine Fehler macht. Ich glaube, dass wir uns als Packers-Fans so ein bisschen vielleicht auch davon lösen müssen, was wir letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte gesehen haben, weil da lief, glaube ich, einfach schon sehr, sehr viel richtig, und da war er vielleicht einfach in so einem Flow drin, das gefühlt auch alles funktioniert hat und vor allem auch Plays funktioniert haben, wo ich als Offense-Coordinator oder sein Quarterback-Coach sagen würde, die darfst du so eigentlich gar nicht nehmen, weil das dann Plays sind, wo er gar nicht durch den Wurf durchsteppt, sondern nur auf seinen Arm vertraut und Würfe vom Backfoot nimmt. So, sagen wir salopp gesagt, all das, was vielleicht Tua gar nicht machen würde, weil er weiß, da liegt überhaupt nicht seine Stärke. Dieses Jahr ist es so ein bisschen up and down, würde ich einfach sagen. Und ich glaube, es pendelt sich aktuell schon so ein bisschen dahingehend ein, dass man sagen kann, dass Jordan Love so ein, ja, ich würde ihn, glaube ich, einsortieren, so irgendwo zwischen vielleicht 8 und 12 in der NFL. Also das wäre jetzt so mein Ranking. Das kann mal etwas nach oben ausreißen, das kann mal einen Ticken nach unten ausreißen, aber da würde ich ihn so dieses Jahr mehr oder weniger verorten. Wenn er es schaffen würde, seine Fehler noch so ein bisschen zu minimieren, dann ist, glaube ich, Sky the Limit, einfach weil die Armstärke da ist und vielleicht von kaum einem Quarterback in der NFL, vielleicht mal abgesehen von Josh Allen, übertroffen werden kann. Worüber wir tatsächlich bei uns in der Bubble schon so ein bisschen immer lachen mussten, sind, dass bei ihm vielleicht auf der Schulter manchmal das Engelchen sitzt. Das Engelchen ist Aaron Rodgers Und das Teufelchen ist Brett Favre, jetzt mal überspitzt gesagt, weil er so ein bisschen einfach Züge von beiden vereinen kann. Das habe ich ja eben schon gesagt. Er hat diese Drives drin, wo er den Ball super verteilt. So ein bisschen das, was Aaron Rodgers ihm wahrscheinlich 3 Jahre gezeigt hat. Und dann hat er aber wirklich so Plays drin, wo er es erzwingen will, ganz längermäßig. Ich nehme den tiefen Schuss, ganz egal, ob mein Receiver in Double Coverage ist oder nicht. Und das erinnert so ein bisschen an alte Brett Favre-Zeiten. Deswegen, es ist irgendwie witzig und an Ironie kaum zu überbieten, dass der möglicherweise dritte Franchise-Quarterback der Packers in Folge 2 Züge von den beiden vorherigen vereint. Das ist nicht immer ganz so einfach, dann auszuhalten. Aber ich glaube, so mit Blick auf die NFL im Gesamten dürfen wir uns da nicht beschweren. Wenn man da wirklich einen Quarterback gefunden hat, der wieder irgendwo so im Bereich Top 10 agieren kann, dann ist das, glaube ich, etwas, was sich viele Teams über Jahrzehnte gewünscht haben. Und die Dolphins sind ja auch so ein Team, was seit Marino ja eigentlich auf der Suche war. Ob sie es mit Tua gefunden haben, die Frage müsst ihr beantworten, nicht ich. Aber ja, im Grunde bin ich mit seiner Saison nicht unzufrieden. Aber ich glaube, da ist auch noch definitiv Luft nach oben.
Wo du ihn angesprochen hast, ist für mich immer so ein schwarzes Schaf in Anführungsstrichen. Verfolgst du denn Aaron Rodgers noch in New York oder abgeschlossen und man tritt nicht nach und alles ist gut? So ganz persönlich gesprochen.
Nee, ich verfolge es schon, einfach weil ich seine Art des Quarterback-Spiels schon sehr, sehr mag. Ich ihn für einen sehr, sehr intelligenten Quarterback halte, also wirklich mit dem Fokus auf das Wort Quarterback, weil, sag mal, seine Entscheidung abseits des Footballfeldes stelle ich dann auch gerne mal zur Diskussion beziehungsweise in Frage. Da muss man auch, glaube ich, gar nicht zu viel Worte verlieren. Ich verfolge es schon. Es tut mir auch fast ein bisschen weh, dass da bei den Jets jetzt so wieder zugrunde geht und man vielleicht auch gar nicht weiß, wo er nächstes Jahr noch landet. Er hat ja angekündigt, nächstes Jahr noch spielen zu wollen, aber nicht bei den Jets. Da bin ich mal gespannt, was für ein Team da am Ende bereit ist, sich Aaron Rodgers auch in den Lockerroom zu holen, weil dass das kein einfacher Charakter ist, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen.
Er müsste ja bei den Vikings landen eigentlich, oder?
Ja, ich glaube allerdings, dafür mag er die Packers zu sehr und das weiß man auch noch auf seinen vielen Auftritten bei McAfee, dass er die Packers, glaube ich, schon noch sehr, sehr eng verfolgt und auch die Entwicklung von Jordan Love da sehr, sehr eng verfolgt. Und ich glaube nicht, dass das kommen sollte. Wenn das wirklich passiert, ich glaube, dann schließe ich mit dem Sport ab, weil dann habe ich alles gesehen. Die Karriere des zweiten Packers Hall oder des dritten insgesamt Packers Hall of Famer auf Quarterback quasi verläuft wie die des zweiten, dann ja, das kann ich mir fast nicht vorstellen oder auch erklären.
Ja, das war auch mehr Spaß und Sarkasmus, ich glaube, das.
Aber wer schon wild und schließt nie irgendwas aus, ne? Also dafür ist die NFL verrückt genug.
Ja, okay. In Anbetracht der Zeit würde ich weitermachen wollen. Ich weiß nicht, Micho.
Tobi möchte noch kurz was sagen.
Okay.
Ich möchte unseren Gast nur dezent darauf hinweisen, dass solche Aussagen wie ob Tua jetzt der neue Franchise-Quarterback ist oder nicht, müsst ihr selber entscheiden. Du willst die Dolphins-Bubble auch unbedingt brennen sehen, ne? Also wenn du eins nicht sagen kannst und wenn du dich sehr plakativ nach außen stellen willst und das ganze Ding noch mal wieder anfeuern willst, dann musst du genau solche Sätze sagen. Wie, ja, das müsst ihr dann selber rausfinden. Also da sind sich die Dolphins-Fans selber nicht einig. Und das wird jetzt unter unseren Hörern wahrscheinlich auch wieder im Vorfeld des Thursday Night Games schwerste Komplikationen geben. Hast du wieder einen Diskussionsstrang aufgemacht, wo wir eigentlich dachten, dass wir den hinter uns gelassen haben.
Das war natürlich nicht meine Absicht, aber
das dachte ich mir schon.
Ich verfolge das ja auch so ein bisschen und man kriegt das ja von allerhand mit, dass Tua wirklich so, vielleicht ist er so dieser Standard in der NFL, wo man gerade drüber spricht, ist das ein Franchise-Quarterback oder ist er nicht gut genug dafür, dass er gerade so genau diese Falllinie, sag mal, bildet. Aber aus meiner Sicht hat die Saison der Dolphins ja bisher gezeigt, dass sie nicht wissen, wie sie es machen sollen ohne ihn. Und das, finde ich, zeichnet ihn dann doch schon mal aus, dass er es halt einfach schafft, diese Offense kompetent und vernünftig aufs Feld zu führen. Dass das bisher eben seine Backups nicht geschafft haben. Und ich finde, das darf man ihm auf jeden Fall anrechnen.
Ich habe mich dazu durchgerungen, den Sprachgebrauch zu nutzen. Er mag so isoliert gesehen vielleicht ein guter NFL-Quarterback sein, aber in den Umgebungen, die Miami bietet und in dem Schema, was Mike McDaniel ihm zur Verfügung stellt, ist er so mit der beste und mit der akkurateste Quarterback, den Miami finden konnte. Von daher, wenn Mike McDaniel das in den nächsten Jahren weiter so macht, denke ich schon, dass wir mit Tua da unseren Franchise-Quarterback gefunden haben. Das dürfen natürlich andere Leute auch anders sehen. Und ich bezweifle auch, dass der in einem anderen Umfeld als in Miami so gut funktionieren würde, wie er das jetzt tut. Aber wie gesagt, es ist ein ganz heißes Eisen, das geht quer durch alles Social Media durch.
Ja, dann würde ich aber gerne nochmal zurück zum Spiel kommen, Julian. Meine Frage an dich wäre, Angst ist zwar immer ein schlechter Ratgeber, aber sagen wir Respekt oder vor welchem Spieler erwartest du, der Dolphins, erwartest du eine gute Leistung im nächsten Spiel? Auf wen müsst ihr besonders aufpassen?
Ist natürlich immer einfach, da auf eure Offense drauf zu schauen und sich da einen der großen Playmaker rauszunehmen, aber das muss ich an der Stelle auch tatsächlich einfach machen. Es ist Devon Achane. Also ich war aus dem College raus großer Fan von ihm, weil ich das wirklich auch gesehen habe, dass er so ein explosiver Guy auch in der NFL werden kann. Wenn der in eine richtige Offense gerät, dann, ich habe es eben schon mal bei Jordan Love gesagt, dann ist Sky the Limit. Das kann bei ihm, glaube ich, auch der Fall sein, wenn er da von Verletzungen verschont bleibt weiterhin. Das klappt ja dieses Jahr mehr oder weniger. Hatte da ja auch schon seine kleineren Blessuren. Aber einfach, weil er eine Bedrohung im Run-Game ist. Aber auch die Dolphins es schaffen ja, den Run gut durch schnelle Screens oder schnelle Pässe zu ihm in die Flat etc. zu ergänzen. Und wenn er da dann in Open Space ist, und die Packers hatten leider dieses Jahr auch in dem einen oder anderen Spiel mal große Probleme im Tackling, dann kann er, glaube ich, viel, viel Schaden anrichten. Und das wäre so der Spieler, wo ich so ein bisschen defense-mäßig echt draufschauen würde, dass man ihn limitiert bekommt, weil, ja, dass Hill und Waddle da natürlich auch noch stehen, das ist vollkommen klar. Aber Achane, da würde ich nochmal einen besonderen Fokus tatsächlich drauf setzen.
Gut, Thilo, wie müsste denn deiner Meinung nach der offensive Gameplan gegen die Packers aussehen?
Ja, das ist auch nichts, was jetzt irgendwie besonders kommt, was ich jetzt sagen werde. Das ist das, was wir in den letzten Spielen gesehen haben, für das, was Tua bekannt ist. Auch wenn Julian jetzt gesagt hat, dass da gerade Interior der Pass Rush eine Enttäuschung der Packers ist, wir müssen da trotzdem drumherum spielen. Also das, wir können jetzt nicht auf einmal auf unsere O-Line vertrauen und Tua hält den Ball 3 Sekunden und länger. Das ist Quatsch. Das ist nicht unser Spiel. Offensiv Ball schnell raus, genauso wie wir es im Moment gesehen haben, wie wir es gegen Patriots und auch gegen die Bills im zweiten Spiel, als Tua zurückkam, wieder gesehen haben. Ball schnell raus, Jalen Waddle ist auf dem aufsteigenden Ast, hatte jetzt sein bestes Saisonspiel, viele, viele kurze Bässe und dann einfach lange Drives zusammenzimmern, wie es auch gegen die Rams war, wirklich lange den Ball halten. Ich denke, das wird jetzt auf der anderen Seite defensiv eine größere Herausforderung als es sonst war. Deswegen offensiv wirklich lange Drives, eine ordentliche Balance zwischen Achane, Jalen Wright, Raheem Mostert ist leider dieses Jahr eine Enttäuschung, das hatten wir auch schon in der Review gegen die Patriots, aber trotzdem mit Achane, mit Wright, mit Jonnu Smith die kurzen Pässe nehmen und dann über Hill und Waddle das Passing Game aufbauen, dann haben wir auch in Green Bay eine Chance. Wir haben noch nie in letzter Zeit unter so kalten Temperaturen gewonnen. Ich habe gestern die Stats gesehen, dass wir, glaube ich, 0 und 6 oder 0 und 9 sogar bei Temperaturen um die 3, 4 Grad auswärts. Also das heißt, das ist nicht so unsere Stärke bisher. Das müssen wir jetzt aber ändern, wenn wir auf die Saison einfach schauen. Offensiv müssen wir einfach komplett daran anknüpfen, was wir bisher gesehen haben. Da erzähle ich jetzt überhaupt nichts Neues und das kommt auch nicht überraschend. Das ist nun mal unsere Stärke, das weiß jeder aus dem Coaching-Staff in Green Bay. Das weiß weil Mike McDaniel. Und dann ist es, gilt es einfach, das umzusetzen und durchzuziehen. Also ich glaube tatsächlich, dass wir offensiv den Packers einigen Schaden zufügen können. Erwartet es auf der anderen Seite allerdings auch. Also in dem Spiel, sonst sage ich ja immer, naja, das Over wird es vielleicht nicht zwingend, aber in diesem Spiel, um ein bisschen vorauszuwerfen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir das Over covern werden in diesem Spiel, weil ich glaube, es werden viele, viele Punkte sein.
Tobi, dann bevor du gleich deinen Senf dazu gibst, dann gleichzeitig noch die Frage, wie es auf der defensiven Seite von uns aussehen muss mit dem Gameplan.
War die Frage jetzt an mich?
Die Frage war an den anderen Tobi, weil wir haben gerade im Moment so viele Tobis.
Ach so, ja, also der defensive Gameplan ist relativ selbsterklärend, muss ich sagen. Der Julian hat ja eben schon relativ breit gefächert die Bedeutung des Laufspiels für das offensive Schema und das offensive Playcalling der Packers erwähnt. Es muss uns gelingen, Josh Jacobs in den Griff zu bekommen und ich will nicht sagen zu stoppen, weil das ist unrealistisch, dass wir das schaffen, sondern ihn so einzuschränken, dass ein Jordan Love, der ja, wie auch Julian gesagt hat, an der einen oder anderen Stelle nicht immer so sicher wirkt, uns durch seinen Arm schlagen muss. Also ich sehe das nicht so, dass wir alles gegen den Pass verteidigen und Josh Jacobs da machen lassen, bis zum geht nicht mehr, dass sie uns kaputt laufen. Die Taktik hatten wir ja auch in den letzten Jahren das ein oder andere Mal. Das sehe ich nicht so, sondern gib Jordan Love den Ball in die Hand und lass dich, wenn dann, von Jordan Love schlagen. Wenn er dich schlägt, ist es eben so, aber ich denke, damit fahren wir besser, als wenn wir es andersrum machen und wenn wir den Lauf nicht gestoppt bekommen, weil dann haben wir ein relativ großes Problem, würde ich sagen.
Du wolltest aber, glaube ich, noch was zu den Ausführungen von Thilo sagen, oder hat sich das erledigt?
Nee, ich wollte noch eine Statistik hinterher schieben. Wir sind bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt oder niedriger, haben wir in den letzten 34 Jahren genau ein Spiel gewonnen. Ich kann dir nicht sagen, welches das ist. Das habe ich nicht gefunden in den verschiedenen Quellen. Da sagen die Beatwriter von Miami auch nicht. Aber es sieht relativ übel aus. Tua hat in der Kälte noch nie gewonnen. Da steht er 0-7, glaube ich. Das Einzige, was Hoffnung macht, ist, dass es in Orchard Park gegen die Bills, auch wenn wir das Spiel knapp verloren haben, nur auch nicht gerade sonderlich warm war, dass das ein bisschen Mut machen könnte. Aber generell muss Miami zeigen, dass sie A, gute Mannschaften und B, gute Mannschaften in der Kälte schlagen kann, damit aus dieser Saison noch was Positives werden kann und damit das am Donnerstagabend was werden kann.
Ja, Julian, was sagst du denn zu dem Gameplan, den hier mein OC und mein DC vor dir ausgebreitet haben?
Ja, kann man, glaube ich, mehr oder weniger so stehen lassen. Bei dem defensiven Gameplan, das Vertrauen darauf, dass, oder man will die Verantwortung in Jordan Loves Hände legen, verstehe ich, aber ich glaube, dass er das trotzdem könnte, dann eben auch so eine Defense zu sezieren, wenn er die Fehler minimieren kann und vielleicht auch die schlechten Entscheidungen dann. Ich glaube, es ist eine Gratwanderung. Inwieweit will man vielleicht sich sehr auf den Run fokussieren, um da irgendwie Josh Jacobs zu limitieren? Gibt dadurch vielleicht Löcher in der Passverteidigung frei? Also da ist es, glaube ich, wichtig, so ein gesundes Mittelmaß aus eurer Sicht oder aus Sicht der Dolphins da zu finden, weil eben die Packers von beiden Seiten der Offense eine Gefahr darstellen können. Wie schon gesagt, fehlt wahrscheinlich einer unserer Starting Receiver mit Romeo Dubs. Aber dahinter sind noch genug Jungs, die die Bälle fangen können, wenn sie auch fangen. Jordan Love hat ja, glaube ich, die höchste Drop-Rate seiner Wide Receiver in der gesamten NFL. Und wenn da diese Fehler auch noch abgestellt werden, dann kann die Packers Offense aus allen Rohren feuern. ja, ob es dann vielleicht bei in Lembo bei Minusgraden auch so sein wird, das können wir dann am Donnerstag sehen.
Jetzt haben wir dich lange genug mit Fragen gelöchert. Hast du denn noch Fragen an uns?
Was mir aufgefallen ist in der Vorbereitung jetzt aufs Spiel, dass laut PFF das Tackling der Dolphins ein Problem ist. Jetzt müsst ihr mit eurem Eye-Test, ihr habt deutlich mehr Dolphins-Football gesehen als ich, ob ihr das bestätigen würdet, dass da Tackling ein Problem ist, weil das war zum Beispiel ein großer Faktor jetzt im letzten Spiel. Josh Jacobs hatte 15 Missed Tackles forced, also ja, wenn das auch bei den Dolphins so ein großes Problem ist, dann könnte das auch ein langer Abend da für eure Front Seven werden, da Josh Jacobs zu stoppen. Aber das müsst ihr mir bestätigen, ob das nur PFF so rankt oder ob das tatsächlich auch der Eye-Test bestätigt.
Tobi, was sagst du dazu?
Kurze Antwort, ja. Das ist so.
Dann erwarte ich mal, dass Kilo was ausführlicher sagt, wenn du nur ja sagen willst, oder?
Ja, nehme ich. Also.
Was will man sagen? Also, die Miss-Tackles sieht jeder. Die Miss-Tackles haben auch schon zu einigen schwerwiegenden Raumverlusten geführt. Das kriegen die irgendwie nicht wirklich gebacken. Sie haben es mal mehr, mal weniger schlecht im Griff. Und das ist ein Problem. Ja.
Hast du noch eine Frage für den Tilo, damit er auch was sagen kann?
Sonst habe ich eigentlich tatsächlich gar nicht so viele Fragen. Also ich halte die Dolphins für ein sehr ausgeglichenes Team im Gesamten. Ihr habt die Schwäche in der O-Line mal eben kurz dargestellt. Die sehe ich halt einfach nicht als so gravierend, weil sie, glaube ich, auch im Gameplan eine untergeordnete Rolle spielt, dadurch, dass der Ball in der Quick-Game-Offense halt so schnell raus ist. Und aus meiner Sicht vielleicht jetzt auch auf einen etwas zahnloseren Pass-Rush trifft, nämlich unseren. Deswegen, ich erwarte einfach, das ist ja eben auch schon mal angeklungen, tatsächlich auch ein High-Scoring-Game, also dass es in Richtung Shootout gehen kann. Und das liegt dann vielleicht am Ende, liegt dann, wohin die Waage ausschlägt, da wer vielleicht den einen oder anderen Fehler zu viel macht. Und da, ja, können wir das sein, weil das auch die Saison häufiger schon passiert ist. Da können die Dolphins das sein. Also es kann, was das betrifft, auch ein Coin-Flip-Spiel dann tatsächlich am Ende werden.
Ja, dann würde ich mal sagen, unsere beliebte Kategorie Pick a Player. Und ich weiß, dass Tobi sich gerade eben schon den Roster angeguckt hat, der Green Bay Packers. Deswegen darf Tobi anfangen.
Wir haben ihn eben schon erwähnt. Wir haben seine Stärke eben schon erwähnt. Mit Jordan Poyer sind wir alle nicht so wirklich zufrieden. Den Safety der Packers hätte ich gerne, um ihn mit Javon Holland zu paaren, weil wenn wir hinten Xavier McKinney und Javon Holland zusammen mit Jalen Ramsey und Kendall Fuller stehen hätten, das würde mir schon gut gefallen. Das würde ich nehmen.
Okay, Tilo, welchen Spieler würdest du dir denn aussuchen?
Den hätte man übrigens damals noch an Position 30 nehmen können, nach dem Trade mit den Packers. Da war der nämlich noch da und dann haben wir den lieben anderen Cornerback genommen, der, glaube ich, mittlerweile bei den Commanders spielt mit Noah Igbinoghene. Aber ich wollte Xavier McKinney damals schon haben. Hätte ich jetzt auch genommen, tatsächlich. Ja, das macht es mir so ein bisschen schwierig. Jordan Love möchte ich jetzt einfach nicht nehmen, um keine Herzinfekte herauszubeschwören, bei allen, die das hören aus Dolphins Seite. Receiver Core der Packers ist jung. Christian Watson, ein Josh Jacobs würde ich jetzt auch nicht nehmen. Es ist tatsächlich dann schwierig, weil du hast mir so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Wir brauchen auch Hilfe auf der defensiven Seite weiterhin. Wenn du aber sagst, das ist alles nicht so wirklich vielversprechend dieses Jahr, ich hätte einen Rashawn Gary genommen, tatsächlich. Und da mir jetzt so ein bisschen die Alternativen fehlen, würde ich dabei bleiben. Sonst wäre es Josh Myers als Center. Obwohl ich vor der Saison so ein bisschen... Ja, ich bin Rashawn Gary.
Myers könnte da in der Free Agency nächstes Jahr haben. Der wird Free Agent und ich vermute nicht, dass die Packers ihn verlängern werden.
Okay. Ja, aber wir sind auf Center. Das war so, ich war sehr skeptisch gegen unseren neuen Starting Center, aber da muss man schon sagen, das ist besser als erwartet. Guard ist das Problem, Center nicht.
Ich habe auch lange geguckt, habe auch überlegt, wen nehme ich. Es ist tatsächlich nicht einfach. Ich habe zwei Alternativen. Die eine Alternative wäre tatsächlich, obwohl er verletzt ist, Jerry Alexander, es hilft uns aber für diese Saison nichts. Und dann nehme ich tatsächlich Christian Watson, weil ich glaube, dass wir auf Dauer dann auf Wide Receiver noch eine andere Option brauchen könnten. Und Christian Watson ist tatsächlich ein Spieler, den ich auch als Field Stretcher schätze. Und das wäre dementsprechend meine Wahl. So, Julian. Jetzt darfst du. Du hast lange genug Zeit gehabt, jetzt noch in unserem Roster zu schmökern und dir genau den Spieler rauszusuchen, den ihr unbedingt haben wollt.
Eigentlich war mein Pick da sehr früh gesetzt, weil es ein Spieler ist, den ich damals im Draft unfassbar mochte und der auch einer meiner My Guys war. Jetzt mit dem Blick auf unsere Schwächen dieses Jahr könnte ich aber zum Beispiel auch argumentieren, okay, so ein Chop Robinson oder ein Zach Sealer, der, finde ich, in der Defensive Line bei euch einen guten Job macht, als Ergänzung bei uns, vielleicht, dass da mal jemand noch auf der Seite reinguckt, aber ich bleibe da, wo ich von Anfang an war und ich würde Jalen Waddle nehmen. Ich mochte Jalen Waddle in Alabama schon und mochte es dann auch tatsächlich für ihn sehr, dass er da jetzt in eine Offense reingekommen ist, wo er, glaube ich, seine Qualitäten gut zur Geltung bringen kann, nämlich seinen Speed, seine Ability, auch das gesamte Feld zu bearbeiten, weil ich ihn gut über die Mitte finde. Ich finde ihn auch outside gut. Und er hat eben natürlich auch die Endgeschwindigkeit, um Defenses tief zu schlagen. Und ja, weil eben jemand von euch, ich weiß gar nicht, wer es am Ende war, da Christian Watson genommen hat. Ich würde eins zu eins
Nein.
tatsächlich, ja, ich würde eins zu eins sagen, ihr könnt Christian Watson gerne haben, gebt mir Jalen Waddle und das,
Ja, nee, nee, nee. Ich wollte Watson schon zusätzlich. Nix da.
Nee,
Also ihr könnt
also.
Jalen Waddle, ihr doch, ihr könnt uns Christian Watson geben, ihr kriegt Jalen Waddle dafür und wir kriegen eure First Round Picks der nächsten 3 Jahre.
Ja, gut, das wäre ein schlechter Trade, aber nee.
Dann werden
Waddle war hier mein klarer Pick und mag ihn einfach als Receiver sehr, sehr gerne und wünsche ihm auch noch wirklich eine sehr, sehr vielversprechende und gute NFL-Karriere.
okay, dann gucken wir mal auf das Spiel selber. Die Wetten, ist es so, dass Green Bay zu Hause 3,5 Punkte Favorit ist. 3 Punkte sind dafür der Heimvorteil, was natürlich die Kälte auch mit ist. Das Over-Under liegt, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, bei 47. Tobi, erstmal Over oder Under und wie geht das Spiel aus?
Ich denke, wir haben bessere Chancen, das Spiel zu gewinnen, wenn es over wird. Es wird nichtsdestotrotz ein, denke ich, sehr knappes Spiel werden. Spread wieder 2 oder 3. Wir haben ihn angesprochen. Ich
Ja, zwei
setze.
oder drei, Tobi. Du musst dich entscheiden.
Dann
Das
sage
Spiel
ich
ist
zwei.
eins, zwei oder
Wir
drei
hatten
bei
eins
mir.
und wir hatten schon 1 und 3 dieses Jahr, dann sage ich 2. Entscheidender Spieler wird der von uns schon im Vorfeld angesprochene Jason Sanders, der macht das mit auslaufender Uhr und der Hype geht weiter.
Okay, Tilo.
Ohne eine Expertise, das ist einfach nur meine Hoffnung. Ich kann es gar nicht anders begründen. Das Over bin ich auch dabei und 6 für uns.
Ja, dann wird es jetzt für mich schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass wir das Over diesmal nicht knacken, weil ich glaube, dass bei beiden Teams durch die Kälte nicht so wahnsinnig viel durch die Luft gehen wird. Ich glaube, dass viel über das Run-Game entschieden wird. Die Frage ist, ob Devin Achane seinen Speed da auf den Boden, auf den Platz bringen kann. Dementsprechend, oder ob Josh Jacobs die Nase vorhaben wird. Das würde auf jeden Fall auf lange Drives hindeuten, bei denen die Uhr wenig gestoppt wird. Deswegen tippe ich auf das Under. Und ich will tatsächlich, also wir haben ja mal gesagt, oder ich bin der Meinung, wir dürfen uns maximal noch eine Niederlage erlauben. Gegen die Packers soll sie noch nicht sein, dann haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Deswegen bin ich bei tatsächlich 3 für uns. So, Julian, jetzt darfst du.
Also ich würde klar das Over erstmal nehmen. 47 finde ich fast ein bisschen tief gestapelt. Ja, kurze Woche, Thursday Night, möglicherweise relativ kalt. Das sind natürlich alles Faktoren, die da mit reinspielen. Aber ich glaube trotzdem, beide Offenses das Potenzial haben, hier mal mindestens beide über 25 zu gehen. Und dann sind wir ja schon weit über dem Over drüber. Im Tipp auf unserer Homepage habe ich die Packers mit 4 genommen und würde da auch bei bleiben.
Okay, dann würde ich sagen, ich mache die Sache noch nicht rund, aber ich glaube, Tilo, du musst los. Deswegen ja. Sage ich schon mal winke, winke.
Macht's gut. Viel Spaß beim Spiel. Ich wie immer im Real Life ohne Spoilern am Freitagnachmittag auf dem Crosstrainer. Bis dann.
Okay. Tobi, du hast aber gesagt von wegen, es gibt noch eine Neuigkeit, die wir noch kurz ausbreiten müssen.
Ja, da ich ja während unserer Aufnahme parallel immer Twitter, X, keine Ahnung, irgendwas aufhabe.
Naja, du liest Social Media und bist immer sehr unkonzentriert. Weiter.
Ja, genau, richtig. Die Miami Dolphins haben reagiert. Über das Verhalten auf der Pub-Liste haben wir ja wegen Isaiah Wynn schon gesprochen. Das Gleiche trifft auf Rookie Safety Patrick McMorris zu, der auch wieder in diesem 21-Tage-Fenster trainiert hat, den gleichen Zeitraum wie Isaiah Wynn. Und auch ihn haben die Miami Dolphins heute wieder ins 53er-Roster berufen und haben sich dafür dann von Veteran Safety Marcus May getrennt. Kommt ein bisschen überraschend, weil Marcus May auch durch seine Erfahrung wahrscheinlich zumindest in der Theorie dem defensiven Spiel der Dolphins mehr bringt als einen gerade erst frisch von einer Verletzung von Vorsaisonbeginn genesenen Sechstrunden-Rookie-Safety. Aber gut, das ist so die Entscheidung und wir werden sehen, ob Patrick McMorris gegen die Packers schon Snaps bekommt. Ich glaube es fast eher nicht.
So, möchte dann sonst noch einer was zu dem Spiel sagen? Oder generell irgendetwas sagen.
Die Pause. Vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist, lieber Julian.
Ja, das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Die Pause zeigt mir nämlich normalerweise, dass keiner was sagen möchte. Eigentlich müsste ich als Lehrer mittlerweile gewohnt sein, dass man solche Fragen nicht stellt, aber ich tue es immer trotzdem gerne. Dann mache ich jetzt hier den Deckel drauf.
Na, ich Julian. Könnte noch was sagen. Ja. Natürlich. Also ich könnte ja noch was sagen. Natürlich. Weil Julian tun. Das in seiner Einleitung gesagt hat, dass die Packers Germany in diesem Jahr so mehrere Raffles machen, dann können sich die Mitglieder der Miami Dolphins Germany e.V. auch freuen. Wir bereiten gerade unser Weihnachtsraffle vor. Da kommt also was und wer am, lass mich lügen, 7.12. samstags noch nichts vorhat, der kann gerne nach Schwäbisch Gmünd kommen. Da ist Jahreshauptversammlung vom e.V. und anschließend Weihnachtsmarkt bummeln mit alle trinken Glühwein außer mir.
So, jetzt aber. Es sei denn, Julian, du hast gerade eben auch noch mal was gesagt. Wolltest du auch noch sagen?
Ich wollte mich an der Stelle nur für die Einladung noch mal bedanken. Hat mir Spaß gemacht, mit euch so ein bisschen auf unsere Saison so ein bisschen zurückzublicken bisher und natürlich aufs Spiel am Donnerstag draufzublicken. Und mir bleibt, glaube ich, an der Stelle gar nicht anderes übrig, als, wie gesagt, noch mal Danke dafür zu sagen. Wünsche euch im Verlauf der NFL noch eine gute Saison. Vielleicht führt's ja noch in die Playoffs. Und uns dann am Donnerstag erstmal ein gutes Spiel zur Primetime Thanksgiving in Amerika. Ich glaube, die gesamte USA schaut auf dieses Spiel.
Ja, und dann bedanke ich mich auch, dass du da warst. Danke auch an Tilo, der ja schon weg musste. Danke an Tobi, danke an alle, die zugehört haben bei dieser, wie immer, außergewöhnlich kurzen Folge, aber das seid ihr ja von uns gewohnt. In dem Sinne, stay tuned und Fins ab.